Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Ja, worauf wartest du denn?
Auf dich?
Ja, wie auf mich? Was ist denn das hier? Was ist denn das für ein Cue? Wie unprofessionell ist das denn?
Na, was denn? Ich wollte gucken, ob du jetzt wieder erwartest, dass ich das Übliche sage.
Du sagst doch sonst immer das Übliche. Da kannst du es beim vor der großen 150, ja, das letzte Mal kannst du auch nochmal machen.
Die große 150?
Die große 150, ja.
Die wir beide gar nicht so groß wahrgenommen haben.
Nee, die haben wir schon nämlich im Kasten. Die haben wir schon aufgenommen, tatsächlich, die 150. Wir sind ein bisschen unchronologisch unterwegs. Aber heute deswegen nochmal die 149. Warum nochmal eigentlich?
Warum nochmal?
Ja, weiß ich auch nicht. Bescheuert. Gut eingestiegen.
Mhm. Sensationell.
Sensationell. Aber ich freue mich sehr, dass wir heute einen Gast haben, auf den ich mich sehr gefreut habe. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht.
Hast du dich auch auf den Gast gefreut? Natürlich, geht mir genauso, klar.
Also sehr schön.
Vor allem, weil wir ihn halt noch nie hier hatten.
Das stimmt, wir haben mal eine Premiere.
Premiere, mal wieder.
Ich sag mal so, das, was Tom für Facebook war, ist der Mann wahrscheinlich für Letterboxd. Ja, ist so ziemlich der Erste, den man befreundet, wenn man irgendwie bei Letterboxd unterwegs ist. Insofern freuen wir uns sehr, dass Tino Hahn heute hier ist.
Hallo. Ja, schön, dass ich da sein darf in einer Primzahlenfolge.
Wir freuen uns sehr. Ist 149 eine Primzahl?
Das behaupte ich jetzt einfach, aber es werden alle jetzt versuchen auszurechnen, ob es wirklich stimmt. Also. Ich habe es nicht geschafft, weil ich habe jetzt 10 Sekunden drüber nachgedacht.
Es klingt auf jeden Fall gut.
Ja.
Er könnte sein. Ey, also ich bin der Falsche, wenn es um Primzahlen geht.
Das ist doch das Konzept unseres Podcasts, man muss es nur glaubhaft verkaufen.
Okay.
Ja.
Na dann.
Muss souverän auftreten, dann nehmen die einem alles ab.
Instinktiv verstanden.
So sieht's aus, so ist das Prinzip.
Okay.
Ja, ich weiß nicht, ob wir dich noch vorstellen müssen. Du machst einen Podcast namens Genregeschehen, wo ihr über Perlen redet wie Clueless, Dirty Dancing und so eine Sache.
Mhm,
habe ich richtig verstanden, ja. Das Prinzip?
Genau, Perlen des Coming-Age-Films aus den 90ern.
Coming of Age, dein großes Steckenpferd.
Das ist mein großes Steckenpferd.
Sehr schön. Wir haben uns persönlich auch bei Tom kennengelernt, beim Drop Mac Trivia Drop, hier bei dem Drop Quiz
Drop. Sag doch nochmal Drop.
Tom hat mich bezahlt, hat ungefähr 17 Mal Drop in einem Satz unterzubringen.
Genau. Ja, das wär's.
Und im Kino Plus Klüngel bist du auch noch unterwegs.
Das stimmt, ja. Beides richtig.
Sehr gut. Haben wir noch irgendwas vergessen, was man hier erwähnen sollte, wo du noch.
Nichts Relevantes für Leute, die Filme mögen. Alles andere ist öder.
Denke ich auch. Genregeschehen machst du mit Daniel Schreckert und mit Kollege André Hecker.
Exakt, ja.
Super. Und macht das Spaß?
Ja, den Umständen entsprechend. Aber ich bin guter Dinge, dass wir es auch bis zur 150. Folge mindestens schaffen.
Ja, ihr habt ja auch einen guten Output. Wie ist es, einmal die Woche?
Ja. Und erst einmal aussetzen müssen und ich weiß nicht mehr warum, aber es waren auch relevante Gründe. Also nicht, wo wir so dachten, ob jetzt wollen wir mal nicht so. Also wir ziehen es erstaunlich stark durch. Wir hatten uns ja das interne Messlatte, ob wir es überhaupt 4 Wochen hintereinander schaffen. Aber jetzt haben wir einen guten Groove drin und ich glaube, der wird auch nicht mehr gebrochen.
Ja, schön.
Okay.
Ja, wir haben uns das einfach gemacht und haben uns irgendwelche Hiwis geholt, wenn einer von uns ausfällt, die dann irgendwie einspringen und dann den Lee oder den Guest machen.
Ja, aber so oft ist das ja auch nicht.
Nee, das stimmt. Das ist... 3 Mal oder so vorgekommen mit den Supporter-Episoden. Das ist, glaube ich, im Rahmen.
Ja, eben. Aber mich würde jetzt mal interessieren, der Name, Genregeschehen. Verbirgt sich da noch mehr dahinter als dieses vermeintliche Wortspiel?
Wie bei allen guten Formaten stand erst das Wortspiel und dann hat man überlegt, was man damit eigentlich macht.
Ach so.
Also.
Okay.
Nee, aber da darf man nichts Tieferes drin erwarten.
Okay. Gut. Wer hat sich denn ausgedacht?
Ich.
Der stammt von dir, okay.
Es ist meistens immer ganz gut, wenn man Freunden erstmal einen Namen pitcht, sagt das und das könnte man machen, weil wenn der Name schon mal steht, sind die Leute auch viel eher bereit, auch wirklich mitzumachen. Weil sonst sagt man, hey, man könnte noch mal das und das machen und dann so, ja, aber es gibt quasi keinen Arbeitstitel, über den man darüber weiter das Gespräch fortführen kann. Aber wenn man schon mal irgendeinen Arbeitstitel hat und dazu schreibt, ja, aber das kann man ja dann später noch ändern, aber dann haben wir erstmal so einen Namen, dann entsteht eher so diese Diskussion.
Ja.
Naja, damit bin ich bisher mal ganz gut gefahren, irgendein Wortspiel in den Raum zu werfen und sagen, damit könnte man auch das und das machen.
Mhm.
Da sieht mein ganzes Leben eigentlich drauf, wenn ich drüber nachdenke.
Und da, okay, und dann war das Nonplusultra war tatsächlich Genregeschehen.
Ja. Ja, weil wir ja sowieso Genrefilme mögen, also Schreck und ich fliegen ja immer nach Sitges auf dieses Fantasy-Festival, wo, also Fantasy im großen Bereich, also hauptsächlich Genrefilme laufen dort. Und dann hat man immer ganz guten Ausblick, was kommt. Jetzt mit Corona spielt natürlich so ein bisschen in die Karten, dass viele Filme, die jetzt so zum Film des Jahres 2021 in Bestenlisten gemacht wurden, wir schon 2019 in Sieges gesehen haben. Das ist natürlich ein ganz guter Vorteil, dass wir generell die Filme vorher sehen und ja auch ein bisschen eine Nische brauchten, wo wir mit Herzblut dabei sind. Und deswegen waren Genrefilme die ideale Wahl. Wobei wir den Begriff Genre halt auch so weit fassen. Wenn wir irgendwas gut finden, finden wir auch schon ein Genre, wo es reinpasst.
Ja, ist ja auch ein dehnbarer Begriff. Also da hatten wir es, glaube ich, auch ganz am Anfang mal von. Also generell, wie in Deutschland mit dem Begriff Genre umgegangen wird.
Ja, ja, ich fand es ein bisschen komisch. Also weil für mich ist halt ein Western ist halt auch ein Genre. Ja. Weißt du, für sich. Und deswegen finde ich mal komisch, wenn er sagt, ein Genrefilm, dann habe ich mich gefragt, ja, das sind doch alles Genrefilme. Mhm.
Naja, zu Recht. Aber eben, es wird in Deutschland so ein bisschen anders damit umgegangen. Jetzt haben wir hier den besten Beweis sitzen. Mhm. Für das, was du mir anfangs noch absprechen wolltest, dass das gar nicht so ist mit Genre in Deutschland.
Nee. Ich habe das schon verstanden, was du mir sagen wolltest. Und ich habe auch nachvollziehen können, dass es so ist. Aber ich heißt ja nicht, dass ich es geil finde. Trotzdem finde ich die Formulierung halt komisch.
Ja, ja, ist auch.
Also eines Genrefilms.
Kann auch echt zu Verwirrung führen, finde ich auch.
Gibt's auch nur in Deutschland, oder? Weil ich meine...
Ja, also Deutschland ist schon sehr drauf. Auch es gibt ja auch diese Unterteilung in ernst und ernsthaft und unterhaltsam. Gibt's ja auch eigentlich nur so in Deutschland. Sowohl bei Musik als auch bei Filmen, dass irgendwas, was... ernst ist, nicht gleichzeitig auch unterhalten sein kann und umgekehrt. Stimmt, das gibt es eigentlich in der Form auch nur in Deutschland. Also wir haben, glaube ich, ein großes Bedürfnis, Sachen in Kategorien zu packen oder eine Struktur zu verleihen. Weiß nicht, ob das so generell dieser deutsche Hang zu Bürokratie oder Ordnung ist. Aber ich finde auch, dass das in Deutschland stärker der Fall ist als in Asien sowieso nicht. Da gibt es ja oft diese Multigenre-Filme, die sich halt gar nicht irgendwo zuordnen lassen.
Ja, aber im englischsprachigen Raum spricht man schon auch von Genrefilmen.
Ja.
Sagt man das in Amerika auch, dass es ein Genrefilm ist?
Ja. Okay. Ja, aber da ist es eher so, damit man schnell einen gemeinsamen Nenner hat, während es in Deutschland dann auch so irgendwie verbindlich ist.
Ja, also ja, genau.
Sowas wie Alien als Science-Fiction-Horror zu bezeichnen, da platzt Deutschen schon der Kopf. Weil was ist es denn jetzt?
Also, ja, klar.
Ja. Ja, das stimmt. In Deutschland muss alles geordnet sein. Ja, da will man alles, von allen so seine Bezeichnung haben und seine Schubladen. Mhm. Da muss alles...
Alles Recht und Ordnung, ja.
Alles muss Recht und Ordnung, genau. Alles muss richtig einsortierbar sein. Aber ich finde es immer ganz erfrischend, wenn ich dich bei Kino Plus sehe und bei Co., weil da sind ja schon auch Leute unterwegs, die sich immer sehr oft entschuldigen. Und es muss halt alles politisch korrekt sein. Mhm. Und wenn man da mal irgendwie einen Ausdruck bringt oder so, dann entschuldigt man sich halt erstmal 5 Minuten lang. Und da tanzt du ja öfter mal ein bisschen aus der Reihe und so und schießt mal ein bisschen quer. Und das finde ich immer sehr erfrischend auf jeden Fall.
Das freut mich, ja.
In der Truppe, ich finde dich da immer sehr unterhaltsam. Also freue ich mich sehr, dass du hier bist.
Ebenso.
Und ja, wollen wir mal ins Eingemachte gehen und ein bisschen über Filme reden?
Ja, ja. Also politisch unkorrekt können wir ja auch. Deswegen kein Problem. Bist hier gut aufgehoben.
Kannst hier jeden Beteiligten als Hurensohn bezeichnen, das ist überhaupt kein Problem. Ja. Wir sind hier.
Bist
wir sind
sogar explicit. Up to date.
Ist schon Kosename fast geworden im 2022, oder? Da bist du eher ein Außenseiter, wenn du nicht so bezeichnet wirst.
Ja, Mann.
Das stimmt wohl, ja.
Ja.
Wer hat denn Bock? Was machen wir denn von der Reihenfolge? Ich würde mal vorschlagen, jetzt rein vom Prinzip her, wir haben heute 2 Hausaufgaben mit und jeder hat noch einen Film dabei oder eine Serie.
Ja.
Also rein von der Sache her können wir die Auftragsfilme natürlich dann immer abwechselnd bringen. Das war jetzt praktisch, dass einer von uns anfängt, dann Auftragsfilm und so weiter.
Machen wir die dazwischen, ja.
Jetzt ist die Frage, wer fängt an? Wer hat Bock? Tino müssen wir nicht gleich ins kalte Wasser schmeißen, insofern...
Nee, Gott sei Dank. Ich würde wie immer dir den Vortritt lassen.
Du würdest mir den Vortritt lassen.
Aber wie du willst.
Na komm, ich mach das gerne.
Okay.
Ich spring gerne in die Bresche.
Gut.
Weißt du, woher der Begriff kommt, in die Bresche springen?
Nein, hör auf. Wahrscheinlich kommst du aus dem Ort, wo der Fluss Bresche durchfließt und weißt es deshalb.
Ist auch eine interessante Theorie.
Vor allem, wie geil, dass du es nur deshalb weißt.
Aber auch wieder souverän rübergebracht. Ich wüsste jetzt nicht, ob es einen Fluss gibt, der Bresche heißt. Kennst du den?
Nein, weiß ich natürlich auch nicht.
Ja, das kannst du uns hier sonst was erzählen, dass es den gibt. Aber es war souverän rübergebracht.
Vielleicht gibt's ja dann auch den Film gar nicht, den ich mitgebracht habe.
Ja, das wär
ganz gut.
Jetzt aber.
Dann bist du aber tief im Genre, wenn wir noch nie was davon gehört haben. Definitiv. Okay, ich habe mir einen Film angeguckt. Es gab 2 Biopics über diesen jüdischen Kopf des organisierten Verbrechens der 20er und 30er Jahre, Meyer Lansky. Und er war ja für die Finanzen und die Zahlen zuständig im Klüngel um Lucky Luciano und Frank Costello rum. Und da habe ich mir jetzt einen neuen Film angeguckt, weil ich ja den alten, diesen TV-Film von HBO, den habe ich ja hier schon gebracht, wo Richard Dreyfuss die Titelrolle gespielt hat. Hier spielt ihn Harvey Keitel. Der Film heißt Lansky, der Pate von Las Vegas.
Mhm.
Relativ frisch aus dem Jahr 2021. Habt ihr schon mal was davon gehört?
Ja.
Nee. kenne nur den alten HBO-Film mit Dreyfus.
Den hast du gesehen?
Den habe ich gesehen, ja.
Der ist ja tatsächlich nicht so geläufig. Ist gar nicht so lange her. Den habe ich vor einem halben Jahr oder so hier rezensiert und geguckt.
Mochtest du den?
Weiß ich nicht mehr. Also, aber dass ich es nicht mehr weiß, bedeutet zumindest, dass ich ihn nicht gehasst habe. Ich hatte mal so eine Richard Dreyfuss-Hochphase, wo ich mir alles von ihm angeguckt habe. Ich glaube, da war ich so 18, 19, als dieses Mrs. Holland's Opus rauskam und ich mal kurz in dieser Verwirrung war, dass ich dachte, der ist mein neuer Lieblingsschauspieler. Mhm. Aber das hat sich dann, nachdem ich so mehr mich mit seinem Werk beschäftigt habe, dann nicht bestätigt.
Aber eine tolle Komödie ist mit Bill Murray, wo er diesen Psychiater spielt. Und Bill Murray ihn immer so ein bisschen in seinen Urlaub verfolgt.
Ist was, Bob.
Genau.
Ja.
Nee, ist was, Bob?
Ist was?
Also Bob ist richtig, irgendwas mit Bob, aber...
Ja. What's up, Bob? Aber irgendwas mit Bob.
Ja, ja, irgendwie sowas. Ja.
Ich glaube, das war der hier.
Richard Dreyfuss hunkered over, eating dog food.
Der wird sein, ja, genau. So, zurück zu Lansky, der Pate von Las Vegas. Regie und Drehbuch, Ethan Rockaway heißt der Mann. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere von 2005 vielleicht The Confines kennt mit Jason Patrick. So ein Horrorfilm. Du bist doch im Genre geschehen drin. Von dem noch nichts gehört. Ansonsten hat er noch nicht so viel gemacht, der Herr, was Langfilme angeht. Die Story kommt von seinem Vater tatsächlich, Robert Rockaway. Und er hat daraus den Film gemacht. Und wir sehen hier in dem Film einen ziemlich gealterten Lansky, gespielt von Harvey Keitel. Der kontaktiert einen Journalisten. Und der ist natürlich ein bisschen am Arsch. Scheidung läuft. Die Kinder haben sich von ihm distanziert. Und der wird gespielt von Sam Worthington. Eine Zeit lang ja auch richtig groß in der Kinobranche gewesen. Ja, in allen Blockbuster unterwegs gewesen, Terminator Salvation und Avatar und wie sie auch heißen. Mhm. Aber irgendwie nie so richtig den Durchbruch geschafft. Aber für mich halt so in diesen Filmen, der ist halt so, wenn ich jetzt mal einen Insektenpendant nennen kann, der ist halt so ein Marienkäfer. Der stört mich halt irgendwie nicht in dem Film.
Dafür ist er mir zu unauffällig für den Vergleich. Also weil bei mir ist der noch nie groß hängen geblieben.
Eben. Das meine ich ja. Wenn Marienkäfer in deinem Salat landet, dann denkst du so, ach cool, hier Marienkäfer. Wenn dann eine Schmeißfliege drin landet, so, die vorher auf Hundehaufen, die sich von Hundehaufen angezogen fühlt, dann denkst du so, was macht dieses Vieh jetzt, warum spaziert der über meinen Salat? Und Sam Worthington ist halt so ein Marienkäfer, der stört mich halt nicht.
Okay, ja. Ich finde den Vergleich irgendwie strange. Also zumal mir würde halt ein Marienkäfer im Salat echt auffallen. Und mir ist Sam Worthington noch nie aufgefallen.
Weder positiv noch negativ.
Nee. Weder noch, tatsächlich.
Könnte ihn jetzt auch nur, wenn du mir drei Bilder hinhältst, könnte ich ihn wahrscheinlich identifizieren, aber wenn jetzt irgendwie ein Phantombezeichner kommt und sagt, hey, Sam Worthington hat jemand überfallen, keine Ahnung.
Das Ding, der ist halt so vergessbar.
Habt ihr vollkommen recht. Und deswegen, der ist ja auch ein bisschen in Vergessenheit geraten. Der spielt jedenfalls diesen Journalisten, der kontaktiert wird von Meyer Lansky. Und der sagt ihm Folgendes: Ich biete dir an, alles über mein Leben erzählt zu bekommen. Du darfst darüber schreiben, aber du darfst das Manuskript erst veröffentlichen, nachdem ich gestorben bin. Ansonsten werde ich alles verneinen, du kriegst mein Okay nicht, du kriegst meine Signatur am Ende nicht. Das heißt, die Leute werden denken, du hast dir das ausgedacht. Mhm. Und er sieht natürlich seine große Chance, der große Meyer Lansky, er verfasst halt und macht damit richtig Kohle. Und deswegen sagt er, ich bin am Start. Die treffen sich dann immer wieder regelmäßig in einem Diner, wo halt in Rückblenden erzählt wird, wie Meyer Lansky so groß geworden ist, wie er... Diese typischen Gangstergeschichten, wie er als kleiner Junge halt aufgewachsen ist auf der Straße, wie er geguckt hat, wie die Jungs halt hasseln und hat sich da so ein bisschen mit eingeschaltet.
Aber immer in Rückblenden.
Immer in Rückblenden. Mhm. Und das FBI versucht aber parallel dazu, sein angeblich illegal angehäuftes Vermögen von 300 Millionen zu orten.
Alter.
Okay. Was wohl irgendwo kursiert. Und die versuchen natürlich über den Journalisten an die Informationen ranzukommen, wo das Vermögen sein könnte. Mhm. Und versuchen, sein Manuskript zu bekommen.
Okay.
Beziehungsweise ihn einzuspannen für die Informationen, die das FBI braucht. Mhm. In Rückblenden wird der junge Meyer Lansky gespielt von John Majaro. Den kennt ihr vielleicht als Leonard in hier, wie heißt es, Umbrella Academy und so. Also das Gesicht hat man auf jeden Fall schon
gesehen. Ach, der ist das, okay.
Der ist das, genau. Und dann lernt unser Journalist unter anderem auch im Hotel so eine junge Dame kennen, die wird gespielt von Minka Kelly. Dürften Friday Night Lights Fans vielleicht kennen. Und da bahnt sich dann auch mal so Liebesgeschichte an, die dann auch anders verläuft, als man vorher geplant hat. Also ist auch relativ unnötig, dieser Handlungsstrang. Und das ist leider nichts Besonderes. Also das sind so diese Mafia-Filme, die relativ generisch laufen. Der hat so ein bisschen diesen Feel von so einem TV-Film. Mhm. Also ähnlich wie der alte Lansky. Ist relativ unspektakulär. Und das Ding ist halt, das ist jetzt schon das wiederholte Mal, dass ich mir so alternde Mafiosi angucke, weil ich habe mir jetzt Irishman angeguckt, ich habe mir den alten Lansky angeguckt, ich habe mir jetzt Harvey Keitel als Lansky angeguckt, der halt total tattrig daherkommt.
Capone auch noch.
Capone, Tom Hardy, auf jeden Fall ein ganz wichtiges Beispiel. Und so langsam denke ich mir, Alter, irgendwie habe ich keinen Bock mehr, mir diese alternden Helden von damals anzugucken, wo ich die die Rückblenden und die Jugendgeschichte halt viel interessanter finde. Dann mach doch gleich einen Film darüber.
Ja, eben.
Weißt du?
Ja, deswegen find's aber generell gut, dass du Mafiosi als Helden bezeichnest.
Naja gut, dazu musst du wissen, dass ich halt serbischen Ursprungs bin. Und für uns sind das halt so, weißt du, für uns sind das unsere Idole. So, wenn einer so in der kriminellen Machenschaften da besonders gut punktet, dann
ja, fair enough.
Dann sind das, dann hänge ich mir die sofort die Poster an die Wand.
Okay.
Ja, aber ganz ehrlich, also wenn jetzt auf die Idee kommt, dass Anthony Hopkins irgendwie den alten Jason Bourne spielen sollte oder so in einer neuen Verfilmung, da bin ich raus. Das muss nicht sein. Also irgendwie bin ich da kein Fan von. Und der hat dann, auch wenn er so das Feel hat von so einem TV-Film, hat er dann plötzlich auch so eine Gewaltausbrüche, wo ich mich dann auch wundere und mich gefragt habe, finde ich das jetzt gerade geil oder erfrischend? Mhm. Oder ist das komisch? Weil die blenden zum Beispiel zurück, wo Meyer Lansky mit seiner Truppe in so eine Nazi-Versammlung reinplatzt, wo vorne so ein Nazi steht, Hakenkreuze sind überall irgendwie, Hakenkreuzfahnen sind überall aufgespannt.
Mhm.
Und die fangen dann an, die Nazis zu vermöbeln. Und zwar insofern, dass zum Beispiel so denen irgendwie mit den zwei Daumen so die Augen eingedrückt werden und so eine Geschichten.
Okay.
Also, dass die Augen dann richtig wegplatzen, wo ich dann denke, okay, passt irgendwie nicht zu diesem biederen Feel, den der Film vorher irgendwie inszeniert hat. Und ja, ist letztendlich einigermaßen unterhaltsam, dadurch, dass diese Mafia-Szenerie ist und ich mag ja dieses Genre und ich mag ja die Filme, die sich darum drehen und ein paar von den Rückblenden waren auf jeden Fall ganz cool, aber dann bleibe ich dann doch bei den Originalen wie Es war einmal in Amerika oder Co. und gucke mir dann lieber die großen Filme an, anstatt jetzt hier diesen biederen Mafia-Film anzugucken, aber es ist natürlich erfrischend, dass so ein Film noch gedreht wird. Also ich finde es ganz cool, dass im Jahre 2021 noch so ein Mafia-Genre-Film praktisch rauskommt, auch wenn es jetzt nicht der größte ist, aber naja, mehr als okay ist dann nicht. Hat auch nur weltweit 136.000 eingespielt, also ist es natürlich mitten so in der Corona-Ära irgendwann mal ins Kino gekommen, hat einen ganz kleinen Release, hat da also auch nicht so viel reingebracht. Und viel mehr würde ich über Lansky jetzt auch nicht erzählen wollen, das ist eigentlich alles. Ich weiß nicht, ob ihr Fragen habt, ob es rüberkommt, wie ich den finde. Vielleicht an Tino nochmal, ich bin dann eher einer, der auch mal Filme gerade sein lässt bei Filmen. Mhm. Also ich bin dann eher so der optimistische Typ und sage, man kann den gucken, man kann den weggucken. Ich bin jetzt nicht allzu kritisch, auch was meine Bewertung angeht. Falls es jetzt ans Punkteraten geht, dass du da Bescheid weißt, dass ich da jetzt keiner bin, der irgendwie seinen Lieblingsfilm nur 6 Punkte gibt oder so. Ja?
Ja, aber nach einer Empfehlung klingt das echt nicht.
Nee.
Also wenn man das Genre mag, wenn man Fan ist von dem Genre, dann hat man hier so einen kleinen Snack zwischendurch.
Mhm.
Ansonsten würde ich eher sagen, bleib bei den Guten, bei den Großen.
Mhm.
Aber es hat mich natürlich interessiert, weil Harvey Keitel, weißt du, als Lansky.
Klar.
Das gucke ich mir, grundsätzlich bin ich da schon intrigued.
Mhm.
Naja. War dann aber doch mehr Schein als Sein.
Okay. Wie lange geht er?
2 Stunden.
Okay.
Rund 2 Stunden. Ja. Das ist im Jahr 2021.
Wie ist das so anteilig jetzt mit der Gewalt? Also wie viel Action-Momente hat man auf den Film gesehen?
Also die Action-Momente, die sind tatsächlich nur in den Rückblenden.
Mhm.
Alles, was in der Gegenwart passiert, da sitzen die beiden halt im Diner und labern.
Ja.
Und du hast halt diese Szenerie in diesem Hotel, was ich erzählt habe, wo er dieses Love Interest hat in Form von Minka Kelly. Aber du hast schon durchgängig eigentlich immer wieder diese Rückblenden.
Okay.
Wie er halt aufgestiegen ist. Er hat natürlich seinen Kumpel Lucky Luciano, wissen wir ja schon aus Boardwalk Empire, das ist ja so der impulsive Typ, das ist der für die Muscle zuständig ist und der ist natürlich gewaltbereit und wird aber irgendwann auch zum Risiko, weil die ihn nach Las Vegas schicken, dass der sich um die Casinos da kümmert und er ist aber ständig besoffen und irgendwie auf Droge und nimmt keinen mehr ernst. Das gefällt natürlich den anderen Bossen nicht und die sagen, bring mal deinen Kumpel irgendwie unter Kontrolle. Also da sorgt es auch nochmal irgendwie für einen Konflikt. Aber also so die Action und die Gewaltmomente, die beziehen sich eigentlich ausschließlich auf die Rückblenden.
Okay.
Okay.
Mhm.
Ich würde mal dann zu den Punkten übergehen.
Mhm.
IMDb ist bei einer 6,3 für Lansky. Hat einen Metascore von 45, ist nicht so doll. Rotten Tomatoes 5,9. Und jetzt kommt's, Alter. Das Publikum gibt hier eine 4,5. Das ist eine 90% Empfehlung.
Bei Rotten Tomatoes jetzt.
Bei Rotten Tomatoes.
Ja, ich finde, das ist eh immer so der Wert, der am wenigsten aussagekräftig ist, weil das wird ja über dieses Ticketbuchsystem registriert.
Mhm.
Also weißt du, die Leute, die sich online die Tickets buchen,
die können dann gleich voten.
Genau.
Mhm.
Und wenn du ein Ticket kaufst, bist du ja in der Regel erstmal positiv gestimmt.
Mhm. Also du musst dann vorher voten schon, bevor
Nee, das denke ich nicht. Also ich weiß nicht, ob das auch geht. Keine Ahnung, ich weiß nur, dass eben so diese Zahlen erhoben werden bei Rotten Tomatoes von dem.
Ich glaube auch, dass das an diesen Audience Score oder so geknüpft ist. Und wenn man dann sieht, was für Filme da teilweise ein B-Plus oder so bekommen, wo man so denkt, wie zur Hölle kann das denn zustande kommen? Mhm. Also ich finde das auch am wenigsten aussagekräftig.
Mhm. Ja gut, ich habe geguckt, es sind über 250 Votes, also 250 plus. Mhm. Das sind schon ein paar Stimmen, die da zusammengekommen sind, aber kann natürlich auch die Filmcrew bei sein oder
ja, aber trotzdem, also auch die
Beleuchter oder was auch immer.
Das klingt schon sehr optimistisch verglichen mit dem Rest.
Ja. Denke auch. Unsere Kumpels von Letterboxd sind bei einer 3,1 für Lansky. Mhm. Das geht auch schlechter, aber es geht auch besser.
Na gut, ich habe eine ungefähre Vorstellung, wo du da gelandet bist, aber Tino muss anfangen.
Okay, dann würde ich mal sagen, also von 1 bis 10?
Mit halben Punkten.
Mit halben Punkten würde ich 5,5 sagen.
Okay, mhm. Was sagst du?
Das ist sehr gut. Ich glaube aber 6 ist ja dann doch mit Harvey Keitel und so.
Ja, und du hast auch mir diese Warnung mitgegeben, dass du eher forgiving bist, also ja. Deswegen, aber ich würde trotzdem bei 5,5 bleiben.
5,5 ist nah dran, aber mein Kumpel Lee natürlich, ja. Der mich hier für Woche begleitet, der okay. Hat mich natürlich durchschaut. Es ist eine glatte 6 noch geworden.
Okay.
Wohlwollende 6.
So, drück ich mal den.
What fun! What joyous fun!
Haben wir Will Ferrell auch gleich mal abgehakt?
Sehr gut. Drücken wir jetzt die Outro, oder? War's das schon?
Genau. Juhu. Danke, Tino. Das war's.
Ja. So viel zu Lansky.
Ja.
Und dann haben wir noch zwei Auftragsfilme. Die hat sich Tino höchstpersönlich ausgesucht und hat gesagt, auf die beiden Filme hat er Bock. Die liegen schon bei ihm zu Hause rum, wenn ich das richtig verstanden habe.
Exakt, ja.
Und
fand ich auch eine sehr interessante Wahl.
Ja.
Also vor allem verglichen mit dem, was da sonst noch war. Du hast ja echt die beiden Klassiker ausgesucht.
Mhm. Weil ich so dachte, vielleicht hat irgendjemand, also die andere, ich habe ja so antizipiert, wenn ihr noch mehr Leute einladen, so auf was, wer da mutmaßlich am meisten auf irgendwas Bock haben können. Natürlich hätte ich auch gerne irgendwie über sowas wie Under Siege 2 oder so gesprochen, aber das, weiß nicht, so ein bisschen wie auf jemanden eintreten, der am Boden liegt.
So. Aber es sind wahrscheinlich auch die Filme, die du in den anderen Formaten am wenigsten behandeln würdest oder wo du am wenigsten drüber reden würdest, weil das sind ja eher das sind eher Formate, wo du dann neue Filme durchnimmst, weißt du, die gerade im Kino laufen oder die aktuell angelaufen sind oder halt Genrefilme in dem Podcast.
Genau.
Insofern, dass man da über The Fortune Cookie redet von Billy Wilder, ist dann wahrscheinlich eher ungewöhnlich.
Ja, der ist schon schwierig in Genre reinzupressen, was wir besprechen würden. Sweet Smell of Success schon eher noch in so einem Film Noir, aber warum es dann ausgerechnet der sein muss, ist glaube ich auch nicht wirklich plausibel zu erklären.
Stimmt. Welchen von beiden wollen wir denn jetzt mal quatschen?
Das darf Tino entscheiden.
Dann machen wir erstmal den ich vielleicht nicht so gut fand.
Aha. Mhm. Vielleicht nicht.
Vielleicht.
Man weiß es nicht. Mal fangen wir mal mit Fortune Cookie an.
Okay. The Fortune Cookie. Die erste Zusammenarbeit des Dream Teams Walter Matthau, Jack Lemmon.
Ja, genau das.
10-mal stand die, glaube ich, zusammen vor der Kamera. Und das war das erste Mal.
11-mal, meine ich.
11-mal sogar.
Ja.
Sind ja schon fast so ein Bud Spencer und Terence Hill
Niveau. Ja, würde ich auch sagen.
Kommt nah ran, ja, das Dream Team. Und ich bin ja schon als kleiner Bub, habe ich die ja schon sehr gerne gesehen, wenn die im Fernsehen liefen, fand ich die ja schon toll.
Ja, ich auch.
Aber hat man die damals jemals gerafft? Weil ich habe nämlich auch beim Gucken von Fortune Cookie gemerkt, okay, ich habe den schon mal gesehen, aber ich weiß auch noch, dass ich da irgendwie verwirrt war, weil ich weder begriffen habe, warum der im Rollstuhl sitzt, noch warum man nicht einfach sagt, dass er laufen kann. Also wo man das Konzept von Lüge für einen größeren Zweck gar nicht begriffen hat. Also ich weiß noch, dass mich viele von diesen Jack Lemmon Walter Matthau Filmen als Kind eher verwirrt haben.
Ich glaube, ich war auf der Seite, die es lustig fanden.
So. Ja, ich habe auch die anderen Filme nicht so in Erinnerung, wie das hier abläuft.
Ne,
also
Odd
Couple
also.
Und sowas, das war ja eher so, dass das halt, dass das halt so diese ungleiche Paarung ist, das dann lustig macht.
Ja.
Das ist ja hier ein Ticken anders. Und ich kannte den auch gar nicht. Also das ist jetzt zum Beispiel ein Film, den habe ich in meiner Jugend nie gesehen.
Mhm.
Wie geht euch das? Also,
mir geht's so wie Tino. Ich bilde mir ein, dass ich den definitiv gesehen habe, als ich klein war. Mhm. Aber das ist schon Ewigkeiten her und da war ich wirklich... Also da war ich noch nicht mal im Teenager-Alter, insofern.
Ja, ich auch.
Ich habe den irgendwann mal im Fernsehen geguckt.
Ich weiß auch nur, dass ich irgendwie Gesichter lustig fand. Ich habe auch nur so ein paar Sachen, also würde er hier nicht im Rollstuhl sitzen und diesen Tanz machen? Das war das Einzige, woran ich mich wirklich erinnert habe. Und den Rest muss ich dann halt auch gesehen haben. Aber vielleicht war es auch wieder so ein Nachmittag mit Salzstange und Cola, weil man Durchfall hat oder sonst irgendwas. Mhm. Also wüsste halt nicht, wann ich den sonst gesehen habe oder wann das erlaubt gewesen sein soll, dass ich mir den anschaue.
Ist nur geil, dass es so ein spezielles Szenario gibt für irgendwie eine Sorte Film.
Ja, dass der so Samstagnachmittags lief, nicht da so zugedeckt lag, halb im Fieberdelirium.
Mhm. Die Salzstangenfilme.
Ja.
Da sind sie.
Okay.
Ja, Billy Wilder hat nicht nur so eine Filme gedreht. Der hat auch ein paar, so Zeuge in der Anklage, da kann man durchaus, die sind nicht so zum Nebenbei weggucken.
Nee.
Ja, und da hatten wir es ja auch schon mit Otto, meine ich mal, davon, ne? Das, was, weil er ja schon auch Billy Wilder da sehr mag und seine komplette Filmografie irgendwie kennt. Und der meinte ja schon auch, dass das gegen Ende seines Schaffens so ein bisschen anders wurde.
Mhm.
Ne? Das, jetzt ist die Frage, gehört der da schon dazu? Weil ich meine ja.
Mhm. Also ich habe ein Zitat von Wilder gefunden, wo er den Film als den Anfang seines Untergangs bezeichnet.
Ah ja, okay. Also, ja. Interessant. Ja.
Also ich habe einen Film gesehen von Billy Wilder mit Walter Matthau und Jack Lemmon, der hieß Buddy Buddy.
Mhm.
Und der lief damals im Fernsehen. Ich weiß noch, dass Jack Lemmon wollte sich halt umbringen, der ist halt suizidal in dem Film und Walter Matthau versucht ihn die ganze Zeit von diesem Selbstmord irgendwie abzuhalten.
Mhm.
Und ich fand ihn damals endlustig. Ich habe diesen Film damals geliebt.
Mhm.
Und habe mir den irgendwann auf DVD als spanischen Import gekauft, irgendwie mit spanischem Titel auf dem Cover und so, um diesen Film zu besitzen. Aber ich habe ihn seit jeher nicht gesichtet, seitdem ich den gekauft habe. Und als der damals im Fernsehen lief, habe ich gesagt, Alter, was für ein geiler Film. Ich habe den so krass gemocht und der ist irgendwie aus den 80ern. Mhm. Das war ein ganz später Film von ihm.
Müsste sein letzter auch schon fast gewesen sein, wenn ich mich jetzt nicht richtig erinnere. 82,
83, glaube ich.
Ja, also
Um den Dreh. Okay.
Mhm. Da, also jetzt aus Erinnerung raus würde ich sagen, das ist ein Megafilm. Mhm. Aber auch jetzt wieder hier könnte auch Verklärtheit sein, also bin ich mir nicht sicher.
Mhm.
Na gut, zurück zu der Glückspilz, der Fortune Cookie. Wer will mal die Story zusammenfassen? Ich habe jetzt genug gelabert bei Lansky.
Tino, hast du Bock?
Ich. Willst du vielleicht oder ich kann aber auch. Also ich habe nur die Namen immer. Ich habe chronische Probleme, mir Namen von Figuren zu merken.
Ja, ich schreibe mir die immer auf.
Ich bin Guess.
Ja, das ist ja also von Real-Life-Personen, die man vielleicht auch nochmal wieder sieht, aber ich finde es immer ein wenig Mehrwert, noch eine Woche später zu wissen, wie die Figur hieß, wenn nicht auch die Charaktere.
Nee, ich kann das gerne machen.
Also, geht mir genauso. Also Charaktere oder Figuren oder Namen aus Filmen bin ich auch nicht fit.
Bleiben selten auch wirklich hängen, ne? Also
ja, wenn es nicht sowas ist wie gleich dann Sidney Falco, also wenn der Name so abstrus ist, jetzt, keine Ahnung, hieß Harry irgendwas.
Harry Hinkle.
Ja okay.
Ja, so ein Tyler Durden merkt man sich halt so, weißt du, aber.
Ja wenn es halt cool ist oder wenn man merkt, okay, das ist eine Ikone oder mutmaßliche Ikone, dann merkt man sich den Namen, aber halt nicht von schon normalen Charakteren.
Ja, stimmt. Marcellus Wallace und sowas. Also es gibt schon so ein paar Rollennamen, die irgendwie automatisch hängen bleiben.
Ja, gerade Tarantino hat der, glaube ich, der ist da talentiert, so ein paar Rollennamen zu schreiben, die man sich auch merkt.
Mhm.
Stimmt. Na gut.
Also, Jack Lemmon spielt besagten Harry Hinkle. Der ist Kameramann fürs Fernsehen bei Sportübertragungen. Das heißt, wir sehen den, wie er zu Beginn des Films, der in Kapitel unterteilt ist, und im ersten Kapitel sehen wir eben Harry, wie er bei einem Footballspiel Kamera macht, am Spielfeldrand.
Mhm.
Das heißt, er kriegt dann von der Regie hin und wieder Anweisungen, dass er jetzt den und den Moment mitnehmen soll. Und dieses Kapitel heißt der Unfall. Und deswegen dauert es auch nicht lange, bis Harry, während er die Situation auf dem Footballfeld filmt, wird er von einem der Spieler umgerannt. Der tackelt die dann einfach um, weil der eben bei dem Spielzug gerade da so ein bisschen schnell unterwegs ist und auf Harry zusteuert und den so umtackelt, dass der halt rückwärts sich überschlägt und erstmal liegen bleibt. Und dann gibt's natürlich kurze Aufruhr im ganzen Stadion und alle machen sich Sorgen, was mit dem ist. Und dann steht er aber auf und alle jubeln und es ist erstmal vermeintlich alles gut. Und dann kommt er ins Krankenhaus und wird durchgecheckt. Und da kommt dann die Figur seines Schwagers auf den Plan. Das ist nämlich Walter Matthau. Der spielt hier Willie Gingrich. Und der sieht da sofort eine Möglichkeit, Geld mitzumachen.
Mhm.
Er soll natürlich sofort geklagt werden auf irgendwelche hohen Beträge, weil er dann natürlich sagt, hey, du hast jetzt hier eine Gehirnerschütterung und gibt ihm halt gleich so eine Palette an Symptomen mit, wo er sagt, das hast du jetzt, weil du wurdest schwer verletzt und wir ziehen das jetzt so durch, dass du hier eben ein großes Leiden hast. Harry sagt aber die ganze Zeit, weil er so ein herzensguter Typ ist, hey, ich hab gar nichts, mir geht's gut, so ist alles fein, ich kann weitermachen. Und Willie sagt aber, nee, wir nehmen die jetzt aus und das ist der Plan und den machen wir so. Und der gutmütige Harry lässt sich da so ein bisschen überreden. Und so zieht Willy dann die Strippen und die versuchen eigentlich den ganzen Film über da diese Fassade aufrechtzuhalten.
Ja, die wird dann die fette Kohle, zumindest der schmierige Anwalt.
Ja, in dem nächsten Kapitel geht's dann auch gleich schon drum, meine ich, dass da die Versicherung natürlich keinen Bock hat, das zu bezahlen und deswegen da so ein kleines Team ansetzt, das Harry und Willy ausspionieren soll. Da gehen die schon echt weit. Also die sind da schon echt so FBI-mäßig unterwegs, quartieren sich im Haus gegenüber ein, um die eben rund um die Uhr zu beschatten, bringen Wanzen in seiner Wohnung an. Mhm. Also verwanzen da jeden Heizkörper und somit haben die in jedem Raum, können sie eben mithören, was da geht.
Das war noch Zeit.
Ja.
Kann die Versicherung noch deine Wohnung verwanzen.
Alter, Alter. Also ich meine, ich habe tatsächlich auch schon mal direkt miterlebt, wie krass assi solche Versicherungen sind, wenn es darum geht, dass die eben was bezahlen müssen und es dann darum geht, dass da jemand kommt, um zu überprüfen, ob das auch wirklich so ist. Mhm. Und natürlich gibt es auch super viele Leute, die halt Versicherungen betrügen wollen und deswegen hat das ja auch irgendwo, ist es legitim, dass es so einen Job gibt, dass die das überprüfen. Aber ich meine, hier übertreiben die natürlich maßlos. Das ist natürlich schon auch ein Stück weit das, was hier das Comedy-Genre rechtfertigt. Aber Alter, dass die halt wirklich so einen Aufwand betreiben. Natürlich geht es hier um große Summen, aber ich weiß nicht, also kenne da natürlich die amerikanischen Methoden nicht, aber also in Deutschland wäre das ja auf jeden Fall illegal.
Ja, ein bisschen Hollywood ist hier schon, glaube ich, mit bei.
Ja, zumal die Summe auch gar nicht so hoch erscheint, dass das dieser ganze Aufwand gerechtfertigt wäre.
Ich weiß gar nicht mehr, wisst ihr noch, um welchen Betrag es ging?
Also es war irgendwann was mit paar tausend Dollar, was ich mir aber auch nicht vorstellen kann, weil eigentlich wäre sowas ja auch locker im sechsstelligen Bereich.
Mhm. Ja.
Also vielleicht wurde das auch nur so lapidar in den Raum geworfen, weil das wird ja eh immer unklar, weil der Charakter von Walter Matthau wird ja als sehr untriebig, dass er über ein Geschäft wittert, gleichzeitig ist er aber auch nicht reich. Also gleichzeitig wirkt er auch eher so, als ob er sich so von Monat zu Monat hangelt eigentlich, was ja auch eher zeigt, wie ja wie kakerlakenartig er sich da quasi irgendwie durchwurschtelt.
Ja, ja, total. Also ist da eben auch wahnsinnig opportunistisch mit den ganzen Leuten, auf die er trifft und hat eben so auch überhaupt keine Skrupel, seinen Schwager auszunehmen, der eben dieser herzensgute Typ ist.
Er schubst ihn dann auch immer wieder in den Rollstuhl zurück, wenn er irgendwie kurz aufstehen will oder so. Also.
Ich meine, also sowieso mein Highlight des Films, wie Walter Matthau ans Telefon geht. Jedes Mal. Alter, ich habe das so gefeiert, was der mit dieser Stimme, wie er die so verzerrt und dieses Gelangweilte und Resolute. Ey, es ist so geil, Alter. Ich will Walter Matthau auf meiner Mailbox haben. So, der müsste echt eine Ansage sprechen. Das schockt so, wie der in dem Film hier abgeht. Das fand ich echt cool.
Ja, der ist auch sonst für mich mein Highlight gewesen. Also, wenn dann dieses Krankenzimmer kommt und da ist diese Krankenschwester, weißt du, die ihn auch schon anpöbelt so und der guckt sie nur so an und denkt so, okay, du siehst nicht aus wie die im Fernsehen. Weißt du, so von wegen,
naja,
you don't look like them on TV. So, warum hat das also so richtig so ihre Optik niedergemacht?
Mhm.
Oder wo die Kinder dann so langskaten am Flur und er will gerade telefonieren und der sagt so, ey, go and play on the freeway. So, weißt du, scheiß halt die Kinder an und so.
Halt ja, das stimmt schon.
Typische Matterhording und so und das liebe ich halt, dieses Mufflige von ihm.
Ja, naja, seine Rolle ist hier echt ein Highlight. Das stimmt schon.
Ich auch.
Und also, aber er ist halt nicht dieses, der ist nicht nur böse, ne, oder hat halt diese egoistischen Absichten, sondern ist ja schon auch sehr intelligent dabei. Mhm. Also der ist ja auch wirklich auf Zack, ne, der denkt mit, der entdeckt sofort die Wanzen, der weiß, was abgeht und so, deswegen, ja, jetzt eben nicht nur so eine eindimensional böse Figur.
Ja, so Bauernschlauheit, also dass man so denkt, okay, wenn es einen Atomkrieg gibt, dann steht einfach nur noch er da, man weiß gar nicht genau, wieso er da immer noch steht, aber er hat halt einfach überlebt.
Ja, das stimmt.
Ja, eben.
Diese also Bauernschlauheit, so street smart.
Ja, genau das. Und eben Opportunist, wie er im Buche steht.
Mhm.
Ja, und wie viele Kapitel waren das insgesamt?
Fünf, sechs oder so? Aber es waren so, also die ersten beiden gehen ja relativ schnell vorbei, wo man so denkt, okay, der Film hat schon ganz schön Zack drauf. Und ich fand auch, dass er sehr naturalistisch beginnt, wo man einfach so die Arbeitsabläufe da bei diesem Footballspiel sieht, wo mir auch gar nicht bewusst war, dass da irgendwie anscheinend unterirdisch so eine Regie sitzt, die auch nochmal irgendwas sagt. Oben sitzen die Sprecher, also auch dieses, wie das wie ein Uhrwerk alles ineinander greift. Mhm. Das fand ich schon sehr, ja schon fast wie eine Doku, wenn man nicht wüsste, dass man sich da so einen Film anschaut und dann setzt ja noch erst die Filmhandlung ein und dann, das geht glaube ich so 5 bis 6 Minuten, ja, und dann wird ja gleich schon Walter Matthau eingeführt, was für mich auch irgendwie die Erwartungshaltung hat, dass er die Hauptrolle spielt.
Mhm.
Also weil quasi Jack Lemmon ist ja erstmal ausgenockt und dann wird er schon so sehr präsent eingeführt und ich mochte das auch schon, die erste Szene von ihm ist ja, wo er in diesen Trinkbrunnen einfach reinascht, also wo schon gleich in einer Szene genau gezeigt wird, was mit was für einer Figur wir hier zu tun haben.
Ja, das stimmt.
Spätestens als er dann natürlich seiner Schwiegermutter sagt, dass sie die Schnauze halten soll, da ist ja schon der Charakter eigentlich abgesteckt, wo man auch so denkt, okay.
Wobei die wird auch herrlich anstrengend etabliert.
Ja. Ja, das Frauenbild ist also, das ja, mag mit der damaligen Zeit entschuldbar sein, aber das Frauenbild ist natürlich eine Katastrophe.
Ja,
und das wird gegen Ende dann ja auch, also alle sind entweder so Anhängsel von genervten Männern, die dann auch wieder das Recht dazu haben, weil es wird ja auch immer etabliert, dass ob Walter Matthau quasi mit dem, was er gerade tut, Recht hat. Also er ist im Krankenhaus, will telefonieren, die Kinder sind gelangweilt und spielen und das ist ihre Schuld. Ja. Also wie genervt er dann auch ist, als der Sohn Geld haben will für diese Unwed Mother Box. Mhm. Das ist schon echt stark, aber ich finde ihn teilweise auch schon ein bisschen zu, ja, fast furchteinflößend. Also ein bisschen so wie so Ebenezer Scrooge, wo man dann auch denkt, schon ein fieser Charakter. Mhm. Und eine Wandlung macht in dem Sinne ja auch nie so wirklich durch. Also das ist schon...
Ja, so richtig sympathisch
ist er selten in den Rollen. Tatsächlich machen hier keine Figuren wirklich eine Wandlung durch.
Nicht so wirklich, nee.
So ist der Film aber auch nicht aufgezogen. Das ist normalerweise was ich einem Film sofort vorwerfe, wenn die Figuren am Anfang irgendwie am gleichen Ort sind wie am Ende. Hier hat mich das witzigerweise nicht gestört. Also hier haben mich andere Sachen gestört, aber dieses, das Frauenbild und das der Sexismus, der damit dranhängt, das habe ich auch schon kritisiert in seinem Film, den er unmittelbar davor gemacht hat. Das war ja Kiss Me Stupid.
Ja.
Weil da ist das auch hart. Also so wie die Frau im Endeffekt halt völlig Objekt ist und der Mann steht ganz klar drüber, das ist schon...
Ja, da hat man so gemerkt, also das Einzige, wo Billy Wilder eine gute Frauenfigur geschrieben hat, ist eigentlich Sabrina, also die namensgebende Sabrina, aber danach, oder mir fällt jetzt keiner ein, auch sowas wie Manche mögen's heiß, also Marilyn Monroe wirkt ja auch schon so am Rande der Debilität, also das...
Stimmt.
Man merkt schon, dass er gerne Witze auf Kosten von Frauen macht und nicht mit Frauen.
Ja, aber das fand ich eben bei Zeugen der Anklage so anders.
Ja, aber es war keine Komödie. Nee, oder also da waren natürlich gewitzte Dialoge, aber das ist halt keine Komödie. Nee. Also ich finde auch.
Aber da gab es starke Frauen.
Ja, ich glaube, dass er starke Frauencharaktere inszenieren kann, aber keine Komik aus ihnen rausholen kann, weil es ja auch ganz oft.
Ja, aber gerade in den Comedies sind sie eben, die Frauen sind ja gar nicht stark.
Ja.
Also die, die es da gibt, die sind halt wirklich Mittel zum Zweck.
Ich glaube, er fährt halt auch so diese Haltung, merkt man oft so, dass wenn gesagt wird, eine Frau ist lustig, bedeutet das ja oft, dass sie über die Witze des Mannes lacht. Also dass sie quasi dadurch demonstriert, dass sie Humor hat, indem sie den Mann lustig findet, aber selber keinen eigenen positiven Humor-Output hat. Und das war ja damals noch verstärkter. Also auch die Charaktere von Marilyn Monroe in Manche mögen's heiß, sind ja nicht per se lustig, sondern sie tragen halt Sachen vor, die er als Drehbuchautor reingeschrieben hat. Und das ist, glaube ich, finde ich eigentlich so seine größte Schwäche. Und ich finde auch seine Nicht-Komödien deutlich stärker. Also auch sowas wie Lost Weekend oder so oder auch Zeuge in der Anklage. Wenn er gewitzte Dialoge schreiben darf, cool. Ja. Aber wenn er eine Komödie macht, da finde ich, oder auch das Apartment ist ja auch keine Komödie.
Ja.
Das ist ja eher so gallig und bisschen das bitter.
Läuft schon als Comedy, glaube ich, oder? The Apartment. Ich würde es auch als Genre hat es schon viele Comedy-Anteile.
Ja, aber ich meine, es sind auch düstere Themen wie Selbstmord da noch mit drin. Also ich glaube auch, wenn man es irgendwo reinpacken sollte, wäre es Dramödie ist halt auch teilweise mal wieder was anderes. Ich würde es auch am ehesten als Komödie, aber es ist halt keine Haha-Komödie. Ja, also wenn ich so lese, dass Fortune Cookie in den 100 besten Komödien aller Zeiten enthalten ist, da denke ich halt auch wieder, okay, ich stehe mit meinem Humor wieder ganz alleine da. Ja, wenn da Leute sich totlachen, also jetzt noch, dass das damals besser funktioniert hat, aber jetzt ist halt eher so Schmunzelhumor.
Ja. Aber dass das so durchwachsen ist in seiner Filmografie mit dem Frauenbild, weißt du, also weil da gibt's ja noch nicht mal irgendwie eine Chronologie, weil das Apartment hat ja schon auch eine starke Frauenfigur.
Ja, immer Ladus auch noch. Also er hat schon.
Immer Ladus, ja.
Stimmt, er hat schon starke Frauenfiguren inszeniert.
Aber eben, dass das so krass schwankt, finde ich halt so abgefahren.
Ja, oder vielleicht wollte er halt auch einfach Statements machen, weil bei Fortune Cookie wird ja auch die eine böse Frau ja im wahrsten Sinne des Wortes mit dem Arschtritt noch bestraft, während sie auf dem Boden nach Sachen sucht. Also so noch wortwörtlicher kann man so einen Golddicker-Charakter ja eigentlich gar nicht auf den Punkt bringen, aber...
Das ist die Ex-Frau von der Rolle von Jack Lemmon, die kommt dann natürlich ins Spiel, als er riecht, dass da die Versicherung unterwegs ist und eventuell da eine Summe ausgezahlt wird. Das ist eine von denen hier.
You picked a real firecracker.
Kommt hier eine Vorfahrin von ihr zum Vorschein.
Ja, stimmt, aber die sind wirklich Golddigger in Reinform.
Ja, stimmt, der Arschtritt, der war auch fragwürdig.
Ja.
Also auch das in Komödienform völlig legitim, finde ich. Das hast du ja auch in deutschen Komödien oft, so diese ganzen Rudi Carell-Sachen oder so, wo dann auch immer, irgendjemand wird immer irgendwie in den Arsch getreten, aber das ist ja nochmal ein ganz anderes Level.
Wie geil, dass du bei deutschen Komödien erstmal mit Rudi Carell ankommst.
Ja, ich bin so in diese Zeit reingegangen. Also während halt aus USA immerhin sowas wie Fortune Cookie kam, hatten wir halt Tante Trude aus Buxtehude. Also auch das
ist ja nochmal...
Also bestimmt hatten wir auch tiefergehende Komödie, aber das war ja so das, was quasi die Kinokassen zu der Zeit dominiert hat.
Die Lümmel von der letzten Bank und so, die Ära.
Ja.
Ja, Mann.
Ja. Und das ist der Grund, warum du es durchwachsen findest, also der Glückspilz?
Ich finde Glückspilz, also das ist ja ein Problem, was viele ältere Komödien haben, dass sie halt damals vielleicht fast-paced wirkten. Und sowas habe ich zum Beispiel auch mit Verrückt nach Mary, den ich neulich mal wieder geschaut habe, wo ich auch noch weiß, damals im Kino hat man sich gar nicht getraut zu lachen, aus Angst, man verpasst den nächsten Gag. Und jetzt schaut man sich das an und denkt so, ja okay, alle 10 Minuten war da mal was ganz Cooles. Also dieses Pacing ist halt ein großes Problem von früheren Komödien. Und auch da finde ich, dass Fortune Cookie schon relativ lang manchmal braucht, um Sachen zu etablieren. Dann diese ganze Jack Lemmon-Sache, wo er im Rollstuhl dann in seinem Apartment die ganze Zeit abcrackt. Das ist schon alles okay, aber ich glaube, heutzutage würden da locker 90 Minuten draus gemacht werden. Ich finde sowieso, es gibt selten einen Grund, dass eine Komödie über 90 Minuten gehen sollte, wenn sie wirklich in erster Linie eine Komödie ist und darüber hinaus nicht noch versucht, irgendwie ein Drama oder so zu sein. Weil das merkt man ja auch, ein paar Sachen sind schon so ein bisschen ermüdend, dann passieren, ja, sind ein paar Redundanzen drin, die auch alle gut gescriptet sind, aber dass sie sich jetzt immer wieder über dieses, was sie da machen, dass das nicht richtig ist, unterhalten, das ist ja von Anfang an klar. Also, dass das immer nochmal thematisiert werden muss.
Ja, der hat schon kleine Hänger. Da bin ich bei der Tino, also.
Ja.
Aber ich.
Also zumindest sind einzelne Kapitel halt stärker als die anderen. Ne?
Ja. Das ist auch immer was, wenn ich merke, ein Film ist ein Kapitel aufgeteilt. Also ich bin immer froh, dass ich nicht weiß, wie viele Kapitel es sind, weil man fängt im Kopf dann doch schon an, so mitzuzählen. Wenn man dann so merkt, okay, es sind 5 Kapitel und so, dann kommt das 4. und man denkt so, oh, jetzt könnte es aber schon langsam mal fertig sein. Man weiß, okay, eigentlich sind es 60, okay, die Kapitel sind nicht gleich lang, aber trotzdem weiß man dann ja, so schnell findet das jetzt nicht zum Ende.
Ja, richtig.
Also das immer ein bisschen.
Aber für mich punktet halt die Konstellation. Ich mag halt diese Matthau-Lemmon-Konstellation.
Ja,
ich sehe die beiden halt sehr gerne. Und wenn die halt zusammen interagieren, ja, dann ist das für mich die halbe Miete. Und deswegen, das ist nicht die beste, ist nicht der beste gemeinsame Film von den beiden, aber ich mochte den.
Ich auch. Und ich hab ja auch wenig Längen wahrgenommen. Ich bin hier echt gut durchgekommen, weil eben die beiden und gerade auch so die Dialoge sind halt krass, ne? Das ist aber, glaube ich, bei Billy Wilder generell so ein Ding.
Ja, das stimmt. Aber 125 Minuten, klar, man kann schon straffen.
Auf jeden Fall hätte der kürzer sein können, zweifelsohne. Und es ist redundant dadurch, ne? Weil aber es geht halt immer nur drum, dass eben Walter Matthau dieser Opportunist ist und der gutmütige Harry Hinkle da so ein bisschen vorgeführt
wird. Ja klar, also ich meine, das sieht man gern. Wegen mir könnte sowas dann auch 3 Stunden gehen, wenn die ganze Zeit sich unterhalten und die Gespräche mit den Rechtsanwälten, wo er dann auch immer irgendwie, die sitzen immer mit den dicken Zigarren, er kann sich nur diese billigen Dinger leisten, also auch diese Duelle, wenn da ein Gespräch 25 Minuten gehen würde ich auch denken, ja geil, gib mir mehr. Aber ob es notwendig ist, dass da so viel drin ist, das ist halt so eine andere Frage.
Nee, deswegen, ja, sind
wir uns einig. Wie die in dieses Loch von seinem Büro reinkommen und einfach diesen Papierkorb umdreht, damit sich der eine auch wieder hinsetzen kann, weil er nicht genug Stühle hat und so. Das ist zum Beispiel auch eine geile Szene.
Aber er macht das eben null peinlich berührt oder so, ne? Er macht das mit so einer geilen, diese Selbstverständlichkeit, ja.
Ja, definitiv.
Macht das super. Nee, also wie gesagt, ich mochte das auch. Das ist zweifelsohne auch für mich nicht der beste Film jetzt gerade von der Kombi, Jack Lemmon und Walter Matthau. Und auf jeden Fall auch nicht der beste Billy Wilder Film.
Ja, das unterschreibe ich so auch. Aber wie viel Punktabzug gab es denn von dir, Tino, jetzt, wenn du jetzt sagst, so, da hat er Abstriche gehabt und was die Länge angeht.
Also wie viel ich mir jetzt auf einer Skala von 1 bis 10?
Nein,
dann so genau muss
ich
nicht
sagen. Ich habe 4 Punkte abgezogen.
4,2.
Nee, das finde ich so einmal, aber das ist auch ein Film, wo ich mir ziemlich sicher bin, okay, den gucke ich nie wieder.
Okay.
Also
ich kann ja einen Film trotzdem echt gut finden, auch wenn ich das Wissen habe, den gucke ich nie wieder.
Ja, also entweder weil es halt so anstrengend war oder so belastend, also so geht's mir halt bei so diesen Bellatar-Film oder so, die halt so 6 Stunden gehen, wo man so denkt, ja, wow, das ist ein Meisterwerk, aber ich will es nie wieder sehen.
Also wo
man sich eher so durchkämpfen, was man sich auch wirklich so abtrotzen muss, das mal anzuschauen. Der ist halt einfach völlig solide. Ich bin froh, wieder bei Billy Wilder noch eine leere Checkbox ausfüllen zu können. Aber wenn ich, also ich würde ihn auch nicht in meine Top 10 von Billy Wilder reinnehmen, was aber ja natürlich jetzt auch schlimmer klingt. Also es ist ja immer noch ein deutlich überdurchschnittlicher Film, aber er muss sich auch dann immer in der Konkurrenz des eigenen Werkes des Regisseurs sowie alle anderen Filme stellen und da denke ich mir so,
scheinen wir sehr ähnlich zu sehen.
Ja, da sieht man auch, was für ein krasser Filmemacher Billy Wilder ist letztendlich.
Ja, absolut.
Auf hohem Niveau. Jammern auf sehr hohem Niveau, ja. Aber ich bin gerade überrascht, dass wir das alle drei anscheinend sehr ähnlich sehen.
Ich bin mir nicht sicher, ob wir punktemäßig auch so ähnlich agieren. Also so vom Tenor klingen wir auf jeden Fall alle drei ähnlich, aber
also ich habe euch jetzt mal punktemäßig beim gleichen eingestuft. Mal gucken.
Okay.
Ich schreibe meine Punkte vorher mal auf, damit ihr nicht denkt, ich hab's
Ach, guck mal, der Fairplay-Preis geht an Tino heute.
Ja. Unsere Punkte stehen ja eh. Insofern, wer fängt an?
Mit dem Raten?
Lustiges, gegenseitiges Punkteraten.
Jetzt kann ich mal wieder vorlegen.
Du kannst mal die Punkte von den Kollegen von IMDb und Co. vorlesen, bevor wir ans Punkte.
Ach so, gehen. Ja, das sowieso. 7,3 gibt's auf IMDb. Metascore ist bei 63. Rotten Tomatoes gibt's von der Kritik 7,7.
Ordentlich.
Ja. Und vom Publikum 3,8. Letterboxd 3,5.
Oh, hätte ich aber überall höher eingeschätzt. Mhm,
ich auch.
Also Lansky hat 0,7 Punkte mehr vom Publikum gekriegt bei Rotten Tomatoes. Fürs Protokoll. Als Billy Wilder.
Ja, ja, ja.
Okay. Wer legt los?
Wie viel war die IMDb noch? 7,3?
7,3.
Krass. Ja, und den so bei 7,7, 7,8. Ja, also, dass der auch.
Also, Metascore hat mich sehr überrascht, ja, dass der nur bei 63 ist. Das ist überschaubar.
Kann halt sein, dass es neue Reviews sind, die es ja dann im Frauenbild und so abarbeiten, ja.
Man taucht ja auch voll oft in diesen Listen auf, von wegen The Best 100 Comedies irgendwie of All Times und so weiter und so fort. Also, war ja auch vierfach Oscar nominiert. Walter Matthau hat den Oscar bekommen.
Ja.
Also, ist ein.
War ja eigentlich auch so seine erste komische Rolle. Also, ich habe ihn da vorher in diesem Angriffsziel Moskau gesehen, da war er nicht zum Lachen, also.
Mhm.
Ja, stimmt.
Und ich fand es sehr interessant, dass er sich dafür eingesetzt hat, dass Walter Matthau den Gegenpart spielt, weil die ihm ja Frank Sinatra und irgendwie Jackie Gleason angeboten hatten und er dann sagt, nee, Walter Matthau. Das war mal ein Startschuss für echt eine Menge gute Filme, die da noch gekommen sind mit den beiden.
Allerdings.
Gut, ich fange an. Ich sag, ihr seid beide bei einer 7. So, guess.
Ich sage, du bist bei einer 7,5 und Tino ist bei einer 6,5.
Ich sag, du bist bei einer 7,5 und du bist bei einer 7.
Mhm.
Zweimal du sagen in einem Podcast, wo man nicht sieht, wo ich mit dem Stift hinzeige, ist natürlich auch wieder professionell.
Wir sind Profis. So, ich bin bei 7.
Oh. Ja, bei mir habt ihr euch verhauen. Ich bin tatsächlich ein bisschen euphorischer. Ich bin bei einer 8.
Ui.
What?
Ja.
Okay, ich bin auch bei einer 7.
Du bist auch bei einer 7?
Mhm.
Okay, dann liegt ja gar keiner richtig, oder?
Doch, ich. Ach, also stimmt. Außer bei dir natürlich, aber bei Tino lag ich richtig. Oh fuck, jetzt ging ich da minus 1 mit, Alter. Das ist ja hart. Tino.
Ja, bitte.
Hat nur einen halben Miese.
Mhm.
Das ist sehr gut. Und Guess auch einen Miesen.
Eieieiei. Entfernen wir uns von der Null auf jeden Fall, schon nach der zweiten Rezension.
Ja, aber damit haben wir ausgeglichen. Jetzt haben wir alle minus 1.
Okay, spannend. Ach so, nur für deine Info. Solltest du irgendwie mit dem Sieger unseres beiden Punkteratens gleichziehen oder sogar gewinnen, kommst du in den Lostopf und am Jahresende ziehen wir da einen Sieger raus und dann wirst du von uns belohnt mit Blu-rays.
Ja, nice.
Kinotickets brauchst du wahrscheinlich. Kommst ja eh überall umsonst rein.
Das stimmt wohl.
Aber meistens. du darfst ja aussuchen, was du von uns haben willst.
Alright. Übrigens, achso, wir haben gar nichts zum Einspiel gesagt, ne? Jetzt von Fortune Cookie. Budget 3,7 Millionen und ich habe nur ein Domestic-Einspielergebnis in den USA gefunden, das war bei 6 Millionen. Also auch hier nicht so ein großer Sprung. Ja.
Aber es wurde immer als Commercial Success bezeichnet.
Ah, ja?
Also ist es ja auch, aber wahrscheinlich waren die Marketing-Ausgaben damals halt nicht so krass.
Nee, ja,
jetzt nicht mehr rechnen muss, okay, ist dreifache, sondern er hat ja das Budget, also wenn er es in den USA schon fast verdoppelt hat, in Deutschland die war wahrscheinlich auch manierlich.
Mhm.
Rest der Welt kann ich schwierig einschätzen, was da damals so.
Nee, der wird sein Geld schon gemacht haben, aber es, also ein Riesenerfolg sieht anders aus, glaube ich.
Ja, es waren andere Margen, da hat er schon recht.
Ja, ja, klar.
Dass es Werbeetat und Korn geht.
Aber auf jeden Fall genug, um die Schauspieler nochmal so zu besetzen und das Billy Wilder sich jetzt auch nicht irgendwie nach Kiss Me Stupid, das habe ich da ja nur in einer Quelle gelesen, aber hat er ja auch über Selbstmord nachgedacht, weil ihn die Kritik so getroffen hat. Und das weiß ich aber nicht, ob das nur so in den, also ob das in Interviews dann ein bisschen so, damals konnte man Selbstmord und sagen, man wollte sich umbringen, aber ein bisschen freier umgehen, aber das dann nur so angedeutet hat. Oder ob er da schon wirklich, weil es scheint ihn schon stark getroffen zu haben.
Der war aber auch schwierig.
Mhm.
Mir echt schwer getan mit dem Film.
Ich weniger, wie du weißt, aber
ja,
das war
bei Sexismus dir ist bei dir ja auch nicht, wird ja nicht so hart verurteilt.
Nee, auch hier wieder meine serbischen Ursprünge, da ist Sexismus an der Tagesordnung, ja, insofern drücken wir da öfter mal zwei Augen zu.
Sounds
aber nicht
von der Frau oder von einem selber.
Wollte gerade sagen, nicht unsere Augen. Da sind wir wieder bei Lansky.
Gott.
Ja. Okay, genug von meinem Sexleben.
Ja, ja.
You're having a psychotic episode. Thanks for sharing it with us.
Genau, das ist es. Ich würde mal sagen, hier, unser Gast wird angekündigt. Dun, dun, dun. Jetzt sind wir sehr gespannt, was du uns mitgebracht hast.
Ich habe euch mitgebracht den Film Thunder Road von Jim Cummings.
Okay.
Also, klingelt da irgendwas oder?
Das alles? Ja. Das ganz ist, dunkel bei mir. Ich kenne ihn nicht.
Ja, bei mir ist er auf der Watchlist. Ich bin da sehr interessiert dran und habe da Gutes gehört, aber noch nicht gesichtet. Insofern.
Der in Deutschland unter dem super guten deutschen Titel Der Chaos-Cop rausgekommen ist, damit gleich jeder an eine launige Cop-Komödie denkt, aber es könnte nichts ferner sein. Der Film ist von und mit Jim Cummings, der den Vorteil hat, dass er ein verdammtes Genie ist, denn er ist ein super Schauspieler, super Regisseur, schreibt die Drehbücher selbst, schneidet meistens noch selbst, produziert die Dinger selbst und versucht sich jetzt in den USA so ein bisschen als den neuen auch mit einem coolen Understatement, aber so als den neuen Indie-Gott zu etablieren, der halt sagt, okay, wenn ihr einen guten Film machen wollt, müsst ihr halt einfach alles selber machen, aber auf keinen Fall mit einem Studio zusammenarbeiten oder so wenig wie möglich mit einem Studio zusammenzuarbeiten, hat jetzt auch schon ein relativ beachtliches Oeuvre hingelegt. Und Thunder Road ist der Langfilm zu seinem eigenen Kurzfilm, der auch Thunder Road hieß. Mhm. Und der in South by Southwest gewonnen hat, Sundance Festival hat er gewonnen, noch ein paar andere Awards gewonnen. Und in Thunder Road, der Kurzfilm ist einfach nur ein 12-Minuten One-Take von einem Monolog, den er selber geschrieben und gespielt und auch inszeniert hat, von einem Polizisten während der Beerdigung von der eigenen Mutter, der versucht, eine Grabrede auf die Mutter zu halten. Also er steht quasi vorne, der sagt der Mutter hinter ihm und er versucht zu erklären, warum die Mutter für ihn so wichtig war, driftet aber immer wieder von dem Thema ab, dann redet er über seine Tochter, dann wird klar, dass sie geschieden ist, dass sie nicht bei ihm lebt, dann fängt er an zu weinen, dann fängt er wieder an zu lachen, also er kriegt quasi innerhalb von 12 Minuten mehrere Nervenzusammenbrüche, dann will er deutlich machen, dass seine Mutter Ballettlehrerin war und er aber nicht gut tanzen konnte, aber sie ihm so einen Kassettenrekorder gegeben hat, weil er auch Schwierigkeiten hatte, lesen zu lernen. Und dann versucht er noch das Lieblingslied von seiner Mutter als Ballettnummer aufzuführen, obwohl er gar nicht tanzen kann. Dann tanzt er dann auch so 2 Minuten auf dieser Beerdigung rum und man will sich halt innerhalb von diesen 12 Minuten lacht man mehrmals, hat mehrmals Tränen in den Augen und will sich vor Fremdscham zu so einer Kugel auf dem Boden zusammenrollen. Also es ist phänomenal geschauspielert. Natürlich war dann auch die Presseresonanz dementsprechend groß. Und der Langfilm beginnt ebenfalls mit dieser Beerdigungsszene, ebenfalls, jetzt ist nur noch ein 9-minütiger One-Take, wo er diesen Monolog hält. Und was ich an dem Film so beeindruckend finde, dass man von Anfang an merkt, okay, dieser Polizist, der steht kurz vorm Durchdrehen, da darf wirklich gar nichts mehr schief gehen und selbst dann ist ungewiss, ob er nicht irgendwie durchdreht und es ist die ganze Zeit aber unklar, wie sich das äußern wird. Es sind so viele Verdachtsmomente vorhanden, wird er seinem Kind was antun, tut er sich was an, seinen Kollegen, seiner Ex-Frau, also er hat quasi mit allen eine Rechnung offen, versucht aber gleichzeitig immer das Richtige zu machen, aber das Richtige kannst du halt nicht machen, wenn du komplett unter Strom stehst. Und um nur eine Szene rauszugreifen von mehreren, und der Film steht auch immer, fast immer aus so 2 bis 4-minütigen langen Szenen, weil positiv formuliert Jim Cummings weiß, wie gut er schauspielern kann und er sich die Szenen selbst schreibt und da halt alles aus sich rausholt. Mhm. Und es gibt eine Szene, wo er auch einfach nur auf so einem Elternabend ist und mit dem Lehrer spricht. Und das Gespräch verläuft erst ganz normal, dann macht er irgendwie, will er nur die Situation auflockern und macht einen Scherz, der so als, dass er den Lehrer gleich umbringt, missinterpretiert werden kann, aber du merkst, okay, er wollte einfach nur die Situation auflockern und versteht dann nicht, warum die Situation auf einmal eskaliert und durch dieses Einfangen der Situation eskaliert sie nur immer noch mehr und du kriegst diese Hilflosigkeit von ihm mit, während du gleichzeitig aber denkst, okay, so sieht halt auch diese fragile, toxische Maskulinität aus, die jetzt auch immer mehr thematisiert wird. Mhm. Gleichzeitig war es aber auch einer der wenigsten Filme, wo du Mitgefühl für so eine Figur entwickelst, gleichzeitig aber auch pure Abscheu empfinden kannst. Also das ist auch, ich habe den mit mehreren Leuten schon geschaut, und da war die ganze Bandbreite damit, dass auch Leute gesagt haben, okay, ich lehne das völlig ab, das ist halt einfach ein kaputter, weinerlicher Typ, der in Selbstmitleid versinkt. Gleichzeitig ist er aber auch nervlich so weit runter, dass ich das nachvollziehen kann. Also die Lesart des Films ist sehr...
Und sprichst du da jetzt über den Kurzfilm oder über den Langfilm?
Nee, den Langfilm. Okay. Also der Kurzfilm ist auf YouTube, würde ich mal mutmaßlich sagen, oder Vimeo wird der schon irgendwo rumschulen, aber ich rede über den Langfilm. Also ich habe auch den Langfilm mitgebracht.
Das heißt, du hast den Langfilm auch schon mehrfach gesehen?
Ja.
Jetzt. Okay.
Ja, weil ich schauspielerisch mega gut finde. Das hat natürlich auch viele nicht wirklich lustige Szenen drin, aber er hat halt mehrere Meltdowns. Und wenn jemand einen Meltdown spielt, das ist halt fast immer erst lustig, dann tragisch, dann schäbt man sich für die Figuren, dann kriegt man halt entweder Mitgefühl oder so eine Ablehnung. Und es gibt auch eine Szene, wo er vor Gericht versucht, als Polizist mit der Richterin zu bounden, weil sie ja quasi beide auf auf der Seite des Gesetzes stehen und auch beide Beamte sind. Und die Richterin lässt ihn da so eiskalt abblitzen und dadurch fühlt er sich wieder provoziert und dann macht er nur einen so eine patzige Bemerkung, weil er sich halt nicht immer unter Kontrolle hat und dann eskaliert es wieder. Mhm. Und der ganze Film ist halt so eine Aneinanderreihung von Eskalationen, die okay. so gut geschauspielert sind und deswegen ist auch die ganze Zeit so eine Tension in dem Film. Also auch ähnlich wie bei Uncut Gems oder so, wo man ja danach auch wirklich körperlich erschöpft ist oder Shiva Baby, wo man auch die ganze Zeit so denkt, oh, ich kann das nicht mehr aushalten. Ist kann jetzt nicht mal kurz durchgeatmet werden, hat der Film auch so eine komplett, ja, so eine komplett angespannte Atmosphäre und mega geschauspielert, sieht super aus und ist gleichzeitig so der Startschuss gewesen von Jim Cummings Karriere und ich habe mich irgendwie so ein bisschen drauf eingegroovt, seine Filme in Deutschland im Rahmen meiner bescheidenen Möglichkeiten mehr zu pushen.
Man hat das ist aber ein Independent-Film, ne?
Ja.
Ah, okay.
Also hat 200.000 gekostet
oh.
und sieht man eben natürlich an, aber nicht auf so eine negative Art und Weise. Es ist alles sehr geerdet, aber die Optik ist super. Also man würde nie denken, okay, der war aber günstig, sondern mhm. es explodiert halt nichts.
Okay.
Aber und war auf merkwürdige Art und Weise, das habe ich ja auch nicht rausgefunden, warum genau in Frankreich ein kleiner Hit, sodass das Budget reingespielt wurde. Nicolas Cage hat den Film auch irgendwo im Kino gesehen, hat sofort den Regisseur angerufen, wollte Freunde mit ihm sein und jetzt geht auch nicht der Regisseur hausieren und sagt, Nicolas Cage ist mein Freund, sondern Nicolas Cage läuft rum und sagt, Jim Cummings ist mein Freund.
Ach, okay.
Also, und hat auch in einem Q&A zu einem komplett anderen, ich glaube zu Pick oder so gesagt, dass so Filme wie Thunder Road ihm wieder den Glauben ans Kino zurückgegeben haben.
Okay, geil.
Und das ist halt schon stark und ich finde auch so diese, die, ne, wie Jim Cummings hinter den Kulissen arbeitet sehr stark. Das ändert nichts oder es hat wenig Einfluss auf die Qualität von dem Film und ich glaube, er ist auch ein relativer Kontrollfreak, was glaube ich nicht die schlechteste Eigenschaft für einen Regisseur ist, aber er hat den ganzen Film komplett mit sich selbst gedreht in allen Rollen, das dann rumgeschickt an die Schauspielerin gesagt, so macht ihr das.
Okay.
Und
uff. Ja, okay. Aber gut, wenn du das halt eh alles komplett in Eigenregie machst, ja. ne, dann hast du da ja auch eine Vision, die du umsetzen möchtest, ja. kann ich schon ein Stück weit nachvollziehen.
Ja, und die Schauspieler sind natürlich auch so in den Möglichkeiten. Mason Blair spielt mit, der auch schon diesen I Think I Don't Like It Here Anymore gemacht hat mit Elijah Wood, der irgendwann auch mal so random auf Netflix rauskam, auch ein Sundance-Gewinner und der ist auch oft in den Filmen von Jeremy Saulnier dabei, der Green Room ja. gemacht hat. Das ist halt so eine,
genau.
mehr oder weniger so eine Clique, also so Jeremy Saulnier, Mason Blair, Jim Cummings, das sind alles so, die so alle zusammenhängen mhm. und aus meiner Sicht jetzt so diese neue Speerspitze von amerikanischem Genre-Kino darstellen, die halt versuchen, alles möglichst selbst zu machen, über alles die kreative Kontrolle zu behalten und nach Möglichkeit sich auch von einem Studio nicht abhängig zu machen, sondern Sachen selbst mhm. zu releasen, weil vieles von dem, was in Thunder Road stattfindet, hätte, glaube ich, ein größeres Studio, die einfach gestrichen.
Klar. Hm.
Wenn auch nur in Facetten. Also ich glaube, den Film grundsätzlich hätten sie durchgehen lassen, aber wie das dann alles so eskaliert, weil es wirklich so eskaliert, dass man so denkt, also die Szene ging jetzt 4 Minuten, wäre sie nach 3 Minuten rum gewesen, hätte ich es erträglicher gefunden.
Okay. Hm. Unangenehm und, klingt das.
Ja.
Guess, wie kennst du dich da aus in seiner Filmografie? Sagt dir Jim Cummings was?
Nee, bisher nicht sonderlich viel gesehen. Also ich habe da so ein paar Sachen, haben mich schon, wurde ich darauf aufmerksam gemacht hier durch die Bubble.
Ja.
Aber gesichtet habe ich noch nicht so richtig viel von ihm.
Ich habe, glaube ich, original nicht mehr gerade seine Filmografie als zumindest mal als Regisseur angeguckt. Ich glaube, ich habe original noch nichts gesehen von dem. Aber es sind ja auch primär Kurzfilme tatsächlich.
Ja, er hat jetzt 3 Langfilme und die sind ja auch alle in relativ kurzer Zeit. Also diesen Wolf of Snow Hollow gemacht, ja. der in erster Linie ein Werwolf-Horrorfilm ist. Den aber auch da hat er, da spielt er auch wieder die Hauptrolle und ist halt ein Sheriff, der unter Neurosen leidet. Gleichzeitig darunter, dass alle ihn für inkompetent halten und er aber auch nicht den Anschein erweckt, dass er Respekt verdient hätte oder dass er irgendwie nicht inkompetent wäre und dann auch immer in Meetings auf so Nebenschauplätzen auf einmal anfängt rumzudiskutieren, wenn sich also denken, hey, ist ein Werwolf und bringt Leute um oder ein Mörder. Also es ist unklar, was es wirklich ist.
Okay.
Und er dann immer wieder sich in so Kleinigkeiten reinverrennt. Also er ist so ein Charakter, der sich das Leben unglaublich selbst schwer macht. Dann hat er diesen Beta-Test gemacht, der letztes Jahr bei Biennale lief, wo Briefe verschickt werden mit einer Einladung zum sexuellen Stelldich in einem Hotelzimmer, aber man muss die Augen verbunden haben und er will, steht halt kurz vor der Heirat, steht kurz vor einem Magengeschwür, weil er Hollywood-Agent ist und auch gerade merkt, okay, das, was ich hier mit den ganzen Leuten mache, geht halt auch eigentlich gar nicht.
Mhm.
Und auch da ist er wieder so kurz vor the edge, aber denkt, hey, so ein Sexdate vor meiner Hochzeit, das muss ich eigentlich noch machen.
Mhm.
Aber dann verliebt er sich in diese Frau, mit der er das Sex hat. Aber da er sie nicht gesehen hat, versucht er irgendwie rauszufinden, wer das wohl gewesen sein könnte und verstrickt okay. es dann auch in so ein Gespinst von Eigenfehlinterpretation, weil er dann denkt, okay, er kennt sich mega gut aus, er findet über den Briefumschlag raus, wer das wohl gewesen sein könnte, was eine totale Schnapsidee ist und sich dann auch so in seinem eigenen Wahn irgendwie verfängt, gleichzeitig tagsüber noch irgendwelche Schauspieler abziehen muss, dann streiken die Drehbuchautoren, also jetzt bringt auch immer viel so noch so Abrechnung mit diesem Hollywood-System mit rein.
Und es klingt ja schon so, als wären die Rollen, die er für sich selber schreibt, als würden die alle in eine ähnliche Richtung gehen.
Schon das alles ähnlich. Also ähnlich wie die Coen-Brüder ja auch als Charakter immer jemanden haben, der gar nicht viel will, sondern ein bisschen mehr als jetzt. Und das ist so der Schlüssel zum eigenen Untergang. Ja. Sind es bei ihm auch Charaktere, die so unter Hochspannung stehen, ja, weil im Prinzip ja jeder im Beruf, wenn er irgendwie Karriere machen will, so unter Hochspannung steht oder an einem Punkt kommt, wo dieses Hochstapler-Syndrom reinkickt, wo man halt merkt, okay, gleich fliege ich auf und als Polizist, wenn du nicht Hochleistung bringen kannst, aber gleichzeitig irgendwie eine Verfolgungsjagd machen musst, aber eigentlich hast du jetzt seit 3 Tagen noch nicht mehr geschlafen, weil deine Frau weg ist und das Kind, dann erwischst du den Typen halt nicht, dann lachen deine Kollegen dich aus, als diese Spirale. Man sieht immer so, wie diese Spirale schon im Lauf ist, aber wie es ab dann erst so eskaliert. Und das ist super spannend. Er kann es halt auch so gut spielen, weil man die ganze Zeit ihn in den Arm nehmen will, aber nicht an ihn rangehen will, weil er zu gefährlich wird.
Okay. Klingt sehr interessant.
Finde ich auch. Meine Lanze gebrochen für Jim Cummings. Scheint ja ein Tausendsasser zu sein, der Herr.
Ja.
Naja.
Also, naja, wenn er so bei jedem Film irgendwie Regie führt und...
Naja, er produziert, schreibt das Drehbuch, schneidet, also er macht alles selbst. Dafür ist der Output eigentlich ganz gut, wenn man alle 2 Jahre so ein Ding raushauen kann. Und er muss ja die Kohle auch noch irgendwo herkriegen.
Na gut, da helfen natürlich Festivalauftritte und dann auch noch ein Erfolg dort. Da kannst du natürlich ganz
gut... Er hat jetzt auch bei, glaube Sundance ist jetzt gerade gewesen, hat er auch auf seinen ganzen Kanälen, hey, wenn ihr einen guten Film habt, sagt mir Bescheid, ich mache Werbung für den Film auf all meinen Kanälen.
Okay.
Also so auch so versucht wirklich sich jetzt so als die Instanz für Indie-Filmmaking zu etablieren, ohne dabei zu arrogant oder rotzig rüberzukommen. Also
ja, schön.
Finde ich schon stark. Und ich habe gute Hoffnung bei ihm, dass er nicht auch in dieses Marvel-System rein verschwindet, weil dazu wirkt er halt wirklich zu positioniert, als dass er jetzt sagt, okay, ich habe jetzt 3 Indie-Filme gemacht, die waren alles super, wurden abgefeiert, ich mache jetzt...
Die Gefahr ist da, ne?
Ja, ja.
Man sieht's immer wieder, haben wir es auch oft von, dass dann irgendwie so neue Filmemacher kommen, die wirklich irgendwie 1, 2 geile, besondere Filme gemacht haben und schwupps,
die Marvel-Falle.
Ja, ist jetzt halt mit Benson und Moorhead, die diesen Moon Knight machen, 5 mega geile Filme abgeliefert, wo sie auch alles selber gemacht haben und jetzt sind sie halt erstmal im Moon Knight gefangen und der Trailer sah jetzt nicht so aus, als ob da irgendjemand seine individuelle Handschrift reingedrückt hätte.
Das ist halt generell das Problem bei Marvel, ne? Du kannst dich da nur geringfügig selbst mit einbringen, ja.
Ich habe da noch ein bisschen Hoffnung, weil es ja auch eine Hulu-Produktion ist, dass es vielleicht doch ein bisschen eigenständiger ist, aber generell ist das halt natürlich nicht zu begrüßen, wenn Leute, die alles selber machen und mit einem Budget von 5 Millionen Filme auf die Beine stellen, wo man halt wirklich denkt, wow, das ist mal richtig was Geiles, was anderes, dann in diese Maschine reingesogen werden.
Naja, naja.
Besonders unterhaltsam, wenn wir schon bei Marvel-Filmen sind, sind die Rezensionen von Tino auf Letterboxd. Da hat er nämlich zu Eternals hat er geschrieben, dass er am Ende des Films dachte, dass er Tränen in den Augen hatte, bis er dann gecheckt hat, dass da Blut aus seinen Augen lief.
Das war aber auch doppelt. Ich wollte eigentlich bei Eternals dann gehen nach 90 Minuten und beim Aufstehen sind mir die AirPods aus der Tasche gefallen und dann habe ich so ganz kurz mit dem Handy geleuchtet, ob ich sie finde. Dann haben sich aber die Leute hinter mir schon aufgeregt, was ich da mache und dann bin ich halt einfach noch so da sitzen geblieben und habe auch aber so überlegt, AirPods neu kaufen, noch 60 Minuten gucken und natürlich ist das so dann, aber in so Momenten kommt einem so eine Rechnung ja durchaus legitim vor und dann habe ich es halt noch durchgesessen, weil sonst wäre ich halt einfach gegangen. Also ich muss auch mal bei so Filmen, wo ich halt merke, okay, es funktioniert noch weniger, als ich erwartet habe, daher auch einfach gehen.
Ja, das spricht nicht gerade für den Film.
Okay, sehr schön, ja, weil wir haben hier einen Fan von Eternals sitzen.
Wir hatten hier eine gute Diskrepanz zwischen
den krass.
Zwischen und ich fand den halt auch ziemlich scheiße.
Also positiv formuliert nötigt mir es auch Respekt ab, weil ich finde, wenn ein Marvel-Film am ehesten Fürsprecher braucht von allen, wäre es auch am ehesten Eternals, weil zumindest dieser Versuch, da ein bisschen irgendwie was anderes zu machen, ja durchaus ehrbar ist. Für mich hat es halt nicht funktioniert, aber mir ist es auch lieber, wenn jemand sagt, Eternals ist gut als Black Widow oder so.
Ja, eben.
Also.
Der ist schon sehr generisch.
Ja.
Ja, das ist halt so, das ist halt eins der Facetten, warum der bei mir gepunktet hat, dass ich mal was Neues gesehen habe von Marvel, dass ich mal getraut haben, okay, mal hier eine neue Ära zu etablieren und neue Helden, die du vorher noch nie gesehen hast. Und das hat für mich ganz gut funktioniert.
Dein Problem.
Ja.
Ja. Selber schuld. Ja.
Dann bin ich halt der Einzige, der sich die Blu-ray kaufen wird. Meine Fresse. Ich stehe dazu.
Eben.
Ja. Okay. Zurück zu Thunder Road. Hast du da noch irgendwas zu berichten, oder?
Nee, das war's, glaube ich.
Das ja, also war's. Ich meine, wir haben beide Bock drauf, ne?
Ja, absolut. Ich habe ihn auf meiner Wunschliste, jetzt ist er auf jeden Fall ein bisschen höher gerückt.
Dann habe ich meine Mission hiermit erfüllt. Tschüss.
Ja. Ja, aber wirklich.
Den Burschen kann man im Auge behalten. Ist ja auch erst Mitte 30 hier, Jim Cummings. Insofern kann man mal gucken, was der noch so rausbringt.
Ja.
Cool. Würdest du uns mal die Punkte vortragen? Hast du die parat, oder?
Die habe ich, ja. Da hätte ich jetzt natürlich, wenn wir über Eternals, hätte ich sie auch aufrufen können. Moment. So, also. IMDb 7,1.
Mhm.
Tomatometer sind, da sollte ich ja nicht die Gesamtzahl, sondern dieses Average Rating.
Genau.
Das sind 7,7 bei Critics und 4,5 bei der Audience.
Ui.
Und Letterboxd 3,8.
Das ist alles nicht schlecht.
Ja, jetzt bin ich so ein bisschen im Nachteil, merke ich gerade, weil ich weiß gar nicht, vergibst du generell Punkte? Also auf Letterboxd vergibst du dann auch Sterne und so, oder wie machst du das?
Eben ab und an, also da, das ist noch nicht ganz ausgereiftes System. Also wenn ich von einem Film eher warnen will, vergebe ich Punkte, aber auch nur, wenn es ein Film ist, wo mir die Macher nicht leid tun würden. Also wenn ich mir jetzt irgend so, also zum Beispiel, wenn ich Thunderbolt richtig kacke finden würde und aber weiß, er hat 200.000 gekostet, eine Person hat alles gemacht, würde ich halt nicht sagen, okay, sind 1,5, sondern würde versuchen, in einem Text die 1,5 zu beschreiben,
okay,
weil das dann halt nicht in die Gesamtwertung einfließt, sondern muss ich schon jemand durchlesen. Während zum Beispiel bei Eternals habe ich halt keine Hemmung zu sagen, hey, hier sind die 1,5 und das ist natürlich auch immer ein bisschen tagesformabhängig, aber ich versuche eigentlich nur eine Wertung zu vergeben, wenn ich bei 3 oder 3,5 bin oder höher.
Mhm.
Und ansonsten vergebe ich nur eine Wertung, wenn es halt so ein Hollywood-Blockbuster war oder so, wo ich nicht irgendjemandem persönlich schade.
Verstehe.
Bei Kevin Feige denkst du, das juckt ihn nicht, ob Kino Hahn jetzt
ich glaube, das ist glaube ich egal. Ja,
ja.
Und wo ich auch möchte, dass Leute, wenn sie die Möglichkeit haben, entweder Eternals zu gucken oder andere Filme, auf jeden Fall irgendwas anderes gucken.
Mhm, verstehe ich. Okay. Gut, dann noch die obligatorische Frage. Hast du an Thunder Road irgendwas auszusetzen?
Jein, also nach dem dritten Mal finde ich eine Szene irgendwie ein bisschen redundant, die im Sinne des Films aber irgendwie da sein muss, aber wo ich schon so denke, oh, die würde ich jetzt gerne überspringen, die geht nur so 3 Minuten und dient auch der Etablierung des Charakters und der Beziehung zu einer anderen Figur, aber ich weiß ja nicht, ob das wirklich ein Kritikpunkt ist, wenn ich von einem 90-Minuten-Film beim dritten Mal gucken 3 Minuten wegzappen will und den Rest nicht, also ansonsten, das war's.
Aber du scheinst den schon sehr, sehr gut zu finden, ja. Ich sag 9.
Ja.
Das ist schwierig jetzt, ne?
Das ist super schwierig, aber es ist ein guter Tipp. Ich wär auch bei einer 9 jetzt im Kopf. Deswegen bleibe ich dabei und ich sage auch eine 9.
Okay, da sei dein halben Punkt zu niedrig.
Zu niedrig?
Immerhin. Ja, ja. Also ich finde den schon, also Masterpiece.
Kurz vor der...
Geil, ey.
Ja.
Kurz vor der Perfektion.
Ja. Wobei ich natürlich auch merke, wenn ich ihn mit anderen Leuten gucke, merkt man auch so, also wenn man bei so einem Film sagt, dass man den Masterpiece-mäßig findet, gehen Leute vielleicht auch mit einer anderen Erwartungshaltung dran, weil ich habe mir jetzt ein paar Leuten gezeigt, wo dann, also erst bei Frauen kommt er, glaube ich, nicht so gut an, weil sie vermutlich auch schon zu sehr eigene Erfahrungen mit so einem Charakter gesammelt haben und dann nicht mehr Tragik drin sehen, sondern eher diese Gefahr.
Mhm.
Weil ich glaube, wenn so ein Typ mal unglücklich in dich verliebt war, ist das die Hölle. Oder generell, wenn du so jemanden mal loswerden musstest, oder auch dieses, wie er seine Ex-Frau behandelt, und es wird ja einfach gnadenlos aus seiner Sicht. Man muss halt diese Rückschlüsse ziehen und dann denkt man halt auch, also da sind 2 Szenen drin, wo man auch denkt, wow, also das ist schon hart. Und dann verstehe ich auch, dass der wirklich geschlechtsspezifisch unterschiedlich wahrgenommen wird, aber generell war halt immer Hochachtung, zumindest vor der handwerklichen schauspielerischen Leistung. Inhaltlich wurde dann kontrovers aufgefasst, was aber auch nicht das Schlechteste ist.
Mhm. Spannend.
Ja, ich finde sowas interessant, aber ich weiß genau, was du meinst. Es gibt halt so Charaktere in Filmen, die begleitest du als Hauptcharakter durch den Film und da ist ein Teil vom Publikum, die würden wahrscheinlich sagen, was ist das für ein Lappen? Warum guck ich dem jetzt zu? Und der andere sagt, oh, das tut mir aber jetzt leid, was ihm widerfahren ist und so oder was ihm passiert und so. Insofern hast du den gleichen Charakter, aber kommt halt verschieden an, je nachdem, was man für ein Charakter ist, der diesen Film sieht.
Ja, genauso wie du. Also ich verstehe auch, warum du sagst, den Helden in einem Mafia-Film und gleichzeitig manchmal ist man ja auf der Seite des Bösen, weil man irgendwie auch so eine Tragik drin entdeckt und manchmal lehnt man es halt komplett einfach ab, weil man diese Tragik nicht nachvollziehen kann.
Ja, genau. Man geht halt meistens danach, was der interessantere Charakter ist. Du hast halt in einem Film, hast du teilweise so Bösewichte, wo ich sage, weißt du, also so Bruce Willis ohne Alan Rickman würde einfach nicht funktionieren.
Ja.
Deswegen bin ich irgendwie da zwiegespalten, wenn er irgendwie vom Gebäude dann fällt, sondern denke ich so, hey, scheiße, wird dann nicht mehr auftreten.
Ja, und man merkt ja auch in Filmen, dass man eigentlich, dass ein Film ja nur dann wirklich funktioniert, wenn man nicht will, dass der Bösewicht noch was Böses macht. Stimmt. Meistens will man ja eigentlich, okay, mach noch irgendwas krasses. Also auch bei Stirb langsam, ich stimme dir zu, das ist auch ein guter Bösewicht, aber gleichzeitig will man sehen, wie er noch was macht.
Ja,
und klar. Nicht, dass er so, bitte, bitte sterb jetzt endlich, sondern ey, mach noch irgendwas krasses.
Ja, auf jeden Fall.
Stimmt.
Ja. Finde ich auch. Na gut, Thunder Road.
Alright.
Dann haben wir noch einen Auftragsfilm hier.
Ja, eben.
Jetzt haben wir gar nicht erwähnt, dass, das müssen wir natürlich noch machen, weil für der Glückspilz, der Fortune Cookie, müssen wir mal einen Shoutout schicken an Anastasios. Der ist nämlich der Auftraggeber unserer Hausaufgabe.
Richtig.
The Fortune Cookie.
Ja.
Das wollen wir natürlich nicht unterschlagen. Und Sweet Smell of Success, über den wir jetzt reden, der stand von Rico.
Mhm.
An dieser Stelle auch hier wieder schönen Gruß. Das ist der zweite Auftragsfilm.
Liebe Grüße an Rico.
Ja.
Da hat er mal wieder einen ausgepackt.
Da hat er einen ausgepackt. Auf Deutsch heißt er dein Schicksal in meiner Hand. Das könnte schon wieder so eine Pilcher-Verfilmung sein, wenn man jetzt nur den deutschen Titel sieht. Unfassbar.
Ja. Ich finde aber auch, dass der Titel legitim ist und für 1957 gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, man hätte es auch 1:1 übersetzen können, aber irgendwie wirkt das halt schon, das zieht schon mehr Leute.
Mhm.
Während Sweet Smell of Success.
Ja, wobei eben, ne, dieser Ausdruck Sweet Smell of Success ist ja schon ein bisschen im Sprachgebrauch
geläufig.
Hm. War es aber damals offenbar noch nicht. Also nach allem, was ich jetzt gelesen habe, hat er quasi diesen Begriff so etabliert, weil ja damals irgendwie wohl auch die Verleiher den Begriff Smell nicht im Titel haben wollten.
Cosmopolitan, also wo die Story erschienen ist, die wollten nicht das drinstehen
Stimmt,
haben.
Genau, sowas. In der ursprünglichen Veröffentlichung ging es darum, dass da der Titel nicht auftauchen darf und dann hat sich das aber so etabliert, dass das jetzt einfach im Sprachgebrauch ist.
Mhm.
Und deswegen ja, aus heutiger Sicht hätte man das wirklich Wort für Wort übersetzen können, aber ich bin da voll bei dir. Ich finde auch, der Titel geht klar, hat was Pilchereskes aus heutiger Sicht, aber ja, mein Gott.
Aber auch was Bedrohliches halt. Also dieses kommt halt auch diese Wahrnehmung. Klar, wenn du sagst Pilcheresk, dann denkt man so irgendwie so, dein Schicksal in meiner Hand. Also
klar, könnte auch ein Horrorfilm sein.
Ja,
also,
ja,
je nachdem, wie man es auslegt.
Ja.
Ja.
Da sind wir wieder bei der Auslegung. Wie bei Thunder Road vom Hauptcharakter.
Ja.
Ja, Regisseur war Alexander McKendrick. Man könnte vielleicht kennen, der Mann im weißen Anzug. Ist mit Sir Alec Guinness ein Film, der relativ gut bewertet ist von ihm.
Mhm.
Drehbuch Clifford Odets.
Hat ja nicht viel gemacht, ne? Ganze 12 Credits.
Nee, so richtig
viel. Aber Lady Killers noch, wo die Coens sich so dran verhoben haben am Remake.
Oh ja, das war kein tolles Remake.
Ja. Mhm. Aber das war auch, also Lady Killers ist das Einzige, was ich von ihm sonst noch kannte.
Mhm.
Mhm. Clifford Odets wiederum, der Drehbuchautor, hat einen Film geschrieben und zu Papier gebracht, den ich auch mal sehen wollte. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Bigger Than Life. Sagt ihr die was mit James Mason?
Nee.
Da macht auch Walter Matthau mit, glaube ich.
Okay.
Der ist auch Nebenrolle. Walter Matthau, James Mason, das ist ein Film, den ich immer mal sehen wollte. Da geht's auch um so eine, der ist so ein bisschen wie dieser Bradley Cooper Film, um so eine Droge, die irgendwie...
Limitless?
Ja, genau, wie Limitless, die so ein bisschen dein Bewusstsein steigert, soweit ich das weiß. Also so ein bisschen hat so ein paar Fantasy-Elemente und den wollte ich mal gucken.
Okay.
Aber sagt mir gar nichts, ne.
Okay.
Ja, aber Ernest Lehman müssen wir, glaube ich, schon auch erwähnen,
der
nämlich den Roman geschrieben hat, auf dem das hier basiert, 1950, und dann eben auch das Drehbuch geschrieben hat. Und ich meine, der Herr war immerhin 6-fach Oscar nominiert, weil der halt eben auch Sabrina geschrieben hat, Unsichtbare Dritte und solche Geschichten.
Ja.
Ach, guck mal, da haben wir auch wieder einen Billy Wilder back.
Ja, Ash.
Ja.
Richtig.
Deswegen das schon ein sehr großer Name, der hier, glaube ich, nicht unter den Tisch fallen darf.
Gleichzeitig auch eine gute Möglichkeit, Tom zu dissen für sein Quiz.
Warum?
Weil er mich ja da über den Tisch gezogen
hat. Ach so, bei Sabrina. Ja, total. War ich auch kurz empört.
Da hat er nämlich nach der Hauptrolle von dem Remake von Sabrina gefragt.
Ja. Und aber wirklich nur nach der Hauptrolle.
Nach der Hauptrolle.
Er hat es nicht geschlechterspezifisch.
Ach so, und du hast mit Harrison Ford dann verloren.
Ich habe sofort Harrison Ford geantwortet und dann, aber es geht ja noch weiter. Ja, er hat nicht gesagt, das ist falsch, sondern er hat mich ausgelacht.
Also, meinst du,
Harrison Ford? Wie kommst du denn auf Harrison Ford? So,
wie kommst du auf Harrison Ford in Sabrina und so?
Ja.
Also jetzt, ja.
Und dann wollte er Julia Ormond hören.
Ja.
Ich so, ja, okay, aber war da nicht Harrison Ford? Nee, Mann, Harrison Ford hat damit nichts zu tun. Ich so, okay, alles klar. Ja. Hab ich danach noch recherchiert. Ich so, Busche, der ist auf dem Poster drauf.
Ja, eben. Also das Poster ist doch auch so eine typische, noch räudige 90er-Jahre-Sache.
Ja, mit diesem Schuh, ich hatte das vor Augen.
Ganz furchtbares
Gut, Poster. Aber ich spreche natürlich von Sabrina, von dem älteren Ding.
Klar,
na, also, klar.
Ja. Aber stimmt, liebe Grüße an Tom. Nochmal an der Stelle.
Grüße.
Da war ein bisschen was falsch.
Naja, kann passieren.
Aber sonst ein sehr wertvoller Mensch.
Ja. Auf jeden Fall, wir lieben Tom.
Ja. Natürlich. So, die Musik ist hier von Elmer Bernstein. finde ich schon auch erwähnenswert, zumal ich den ja neulich erst hatte.
Gute Leute am Werk.
Mhm.
Und auch vor der Kamera sind ein paar, die man kennen dürfte.
Oh ja.
Wollen wir in die Story einsteigen? Wer will?
Ja, das darf jetzt mal jemand anders machen, würde ich sagen.
Na komm, dann mache ich mal. Mhm. Oder willst du, Tino?
Nee, machst du gerne.
Alles klar.
Bin immer schlecht bei Zusammenfassungen.
Ja, ist auch nicht mein Steckenpferd, aber ich versuch's mal. Burt Lancaster spielt J.J. Hunsaker. Der ist ein berühmter und einflussreicher Kolumnist und wir befinden uns in New York. Also jeder kennt ihn, der ist so in der High Society unterwegs und alle fürchten sich auch vor ihm mehr oder weniger oder vor seiner Kolumne. Der engagiert den Presseagenten Sidney Falco, der wiederum gespielt von Tony Curtis, um die Liaison zwischen seiner Schwester und einem jungen Jazzmusiker zu beenden. Dafür wird er eingespannt. Und hierbei wird eigentlich schon im Laufe des ersten Drittels des Films etabliert, wie unmoralisch und skrupellos letztendlich dieser Sidney Falco ist, den er da unter die Fittiche nimmt. Aber auch gleichzeitig, wie krass der am Arsch ist und wie krass der am Hasseln ist. Indem er zum Beispiel seinen Hut und seine Jacke nicht mitnimmt, damit er kein Trinkgeld geben muss, wenn er irgendwo eincheckt oder so oder an der Garderobe irgendwie seine Sachen nicht abgeben muss.
Fand ich sehr clever.
Da wird zum Beispiel sofort, da siehst du sofort, okay, alles klar, dem geht's nicht gut. Der ist hinter jedem Job her, den sich ihm irgendwie bietet und
ja, aber findest du nicht auch, dass Hunsaker auch von Beginn an als genauso unmoralisch oder ethisch fragwürdig etabliert wird?
Genau die gleiche Liga, aber bedrohlich halt. Also er ist halt bedrohlicher als Sidney Falco. Sidney Falco ist mehr so der mitleidserregende Typ, der so, den du so in die Seitengasse wieder zurücktrittst, weißt du, aus dem Laden.
Ja.
Und sowas würdest du bei J.J. Hunsaker dir nicht trauen, weil der hat Einfluss, der ist halt der Mächtige.
Mhm. Mhm.
Aber Alter, also wir reden hier von einem Film aus dem Jahr 1957 und was hier moralisch passiert und was hier so vonstatten geht, das habe ich selten in einem Film von damals gesehen, ey. Das ist wirklich Wahnsinn.
Mhm. Ja, man, obwohl man ja häufig genug irgendwie das Gegenteil bewiesen bekommt, denkt man halt immer so, auch 1957, es wird jetzt auch wieder so slow-paced oder so. Deswegen finde ich es ganz spannend, dass wir jetzt irgendwie Fortune Cookie und den haben, die sich auch ähnlichen Themen annehmen, also dieser moralischen Verderbtheit und dieser Korruption, aber gleichzeitig komplett unterschiedliche Filme sind. Ich finde zum Beispiel auch bei Sweet Smell of Success, das Schwarz-Weiß sieht viel geiler aus. Also sehr expressionistischer, weil ja auch oft so auf diese Deep-Focus-Technik gesetzt wird. Also das quasi, was du vorne siehst und was im Hintergrund gesehen wird, beides gleich scharf ist. Also er hat eine ganz andere Bildsprache, auch während Fortune Cookie ja ein Film ist. Also er muss halt irgendwas zeigen, aber da denkt man selten, oh, geile Komposition, sondern eher, oh, coole Schauspieler, während man halt bei Sweet Smell of Success beides denkt.
Ja, also bildsprachlich ist der Film wahnsinnig stark und das ist nicht das Einzige, was in dem Film stark ist, aber das ist mir auch aufgefallen, dass zumal gerade auch die Figur von J.J. Hunsaker, wie oft der so Colonel Kurtz-mäßig so im Halbdunkel etabliert wird nur, ne? Also, dass du den kaum, also das dauert echt lange, bis du den das erste Mal wirklich frontal klar siehst. So.
Das ist ja auch das Spannende, dass du es, wenn das erste Mal vorgestellt wird, sind es ja nur diese Augen auf diesem Werbebanner, wie er so über den ganzen Broadway herrscht. Also, dass der so
das
ein
hat
geiles...
mich ja so ein bisschen an Gatsby erinnert. Ne?
Genau, ja, cool. Ja. Guck mal, Kavado, was ich nämlich gleich jetzt sage. Pass
ach so,
auf.
Entschuldige.
Nee, aber dass er auch so eingeführt wird. Orson Welles hat mal gesagt, dass er es immer so den Dr. Wu-Moment nennt, weil es wohl Anfang des 20. Jahrhunderts ein Theaterstück gab, was Dr. Wu hieß. Und da wird auch über eine Stunde nur über Dr. Wu, Mr. Wu gesprochen, bis Mr. Wu wirklich auftaucht. Mhm. Und so ähnlich ist das bei Sweet Smell of Success ja auch. Sie reden die ganze Zeit über Hunsaker, aber er taucht halt nie auf. Und du denkst halt die ganze Zeit, okay, alle reden von ihm, alle müssen tierisch Schiss von ihm haben. Und das Einzige, neben bei Moby Dick dauert das ja auch ewig lang, bis Moby Dick auftaucht, beim Gatsby ja auch, wo die ganze Zeit nur über ihn gesprochen wird. Und er taucht eigentlich gar nicht auf, aber er ist trotzdem da. Und so ähnlich ist das bei Sweet Smell of Success auch. Und wenn das dann noch durch so eine Schauspielerleistung wie von Burt Lancaster eingelöst wird, ist das ja richtig mächtig. Also, wo die ganze Zeit denkst, okay, alle haben Angst vor ihm. Er ist irgendwie, er muss nicht in der Szene sein, aber er dominiert und beherrscht trotzdem das Leben und das Handeln von allen Beteiligten. Da sowas finde ich halt immer mega stark, wenn das gut funktioniert.
Dass so eine Figur omnipräsent ist, obwohl sie noch gar nicht gezeigt wurde.
Ja.
Aber jetzt sind wir hier bei der Bildsprache. Und ihr habt es ja selbst gesagt, bei Sweet Smell of Success spielt ja dieses Spiel mit den Schatten und mit Licht eine große Rolle. Das haben die ja wie bei Citizen Kane teilweise eingesetzt.
Ja.
Aber was glaubt ihr, warum so Filme wie Fortune Cookie, warum Billy Wilder den schwarz-weiß inszeniert hat? Weil es gab ja schon Farbfilme. Was ist das für ein
Begriff? Kostengründe, würde ich fast wirklich
sagen. Kann ich mir auch vorstellen.
Ja. Meint ihr echt, das ist so...
Also ja, weil wenn das eine stilistische Entscheidung war, dann...
Also dann habe ich sie nicht erkannt, warum.
Weißt du? Nämlich auch nicht. Also es gab ja aber bei Sweet Smell of Success gab es ja auch schon Farbfilme. Ich glaube nämlich, dass der deshalb... Also ich glaube, der ist gefloppt, kommerziell natürlich, wenn jemand Tony Curtis in so einer Rolle sehen wollte, Burt Lancaster auch nicht. Und parallel läuft halt sowas wie die Brücke am River Kwai.
Ja, gut.
Also, der halt Schauwerte hat, natürlich auch ein super Film ist, und dann kommst du mit so einem sperrigen Schwarz-Weiß-Film, wo die ehemaligen Publikumslieblinge auf einmal solche Arschlöcher spielen.
Ja, hast ja gar keinen, hast ja gar keinen Charakter, mit dem du hier irgendwie relaten kannst.
Ja, also es fehlt komplett
Opfer oder Täter.
Ja. Und das ist halt stark. Also, wir haben, glaube ich, diesen Vorteil, dass wir Tony Curtis ja nie als Sympathieträger kennengelernt haben, erst jahrelang, sondern quasi bei uns wahrscheinlich mutmaßlich gar nicht so geprägt ist. Also wir sind ja jetzt nicht dieses typische US-Publikum, was 1957 ins Kino geht und denkt, geil, Tony Curtis wird wieder gut aussehen und charming sein. Und auf einmal merkst du, okay, das ist halt so ein Schmierlappen. Mhm. Also die Rezeption von dem Film aus damaliger Sicht kann ich schon gut nachvollziehen. Mhm.
Ja, ich glaube, Lancaster, der ja auch mitproduziert hat, ne? Der hat den Misserfolg, glaube ich, primär auf Lehman geschoben, der sich ja dann rausgezogen hat aus dem Projekt. Und deswegen musste das ja der andere Autor zu Ende schreiben quasi.
Ja gut, aber Lancaster war immer ganz groß da irgendwie zu erheben. Wenn irgendwie ein Film Misserfolg war, dann war es entweder der Regisseur oder der
genau.
oder der. Oder der.
Irgendjemand muss schuld sein, klar. Ja. Aber das war das, was ich gelesen habe, weil er halt so ein großer Name war als Autor und das dann eben auch publik gemacht wurde, dass der sich da rausgezogen hat, um was anderes zu machen. Wie auch immer.
Aber ich weiß, was Tino meint mit dem, von wegen, dass du Sympathieträger bist.
Ja,
du hast
klar.
auf einmal so eine Arschlochrolle. Das hat, hier ist es vergleichbar mit Robin Williams, als er in Insomnia mitgespielt hat. Als Bösewicht.
Ja.
Als Gegenpart von Al Pacino. Vorher hattest du nur diese Herzrollen von ihm. So. Ja, also das ist auch so ein Schock, wo die Leute gesagt haben, Alter, er spielt einen Arschloch, was ist denn hier los?
Ja. Und, ja, klar, weil die Leute mit einer gewissen Erwartungshaltung da reingehen, weil der, wenn ein Schauspieler halt bis dahin immer primär eine Rolle verkörpert hat oder so einen Archetypen, dann hast du eine gewisse Erwartungshaltung.
Ja, und Tony Curtis musste auch richtig für die Rolle kämpfen, weil natürlich wirst du eher einen Bösewicht spielen, um halt zu zeigen, wie vielschichtig du bist. Aber damals gab es auch diese Verträge mit dem Studio, wo das Studio quasi auch sagen kann, hey, nee, du machst jetzt die 4 Filme, nächstes Jahr machst du die 3, das ist schon alles geklärt. Also musst du da richtig für kämpfen, weil Universal halt gesagt hat, wenn er das macht, seine Karriere vorbei. Und so Fälle gab es dann, also Karl-Heinz Böhm, war es Karl-Heinz Böhm aus Sissy? Peeping Tom, also Fälle gab es ja wirklich, wo Leute sich mit einer Rolle komplett vernichtet haben.
Ja, definitiv.
Ja, gerade auch eben in diesem Studio-Vertragssystem. Das war früher echt ätzend. Ja. Die Handlung hast du noch nicht zu Ende erzählt, ne?
Ich weiß nicht, wie weit ich jetzt noch in die Handlung reingehen sollte.
Bildsprache und so.
Eigentlich würde ich jetzt hier nichts mehr hinzufügen wollen, was die Handlung angeht, oder würdet ihr noch was sagen wollen?
Nee, ich glaube, das ist auch so mit diesem,
dass die
so ominös mit so 3 Pünktchen endet und man halt auch nicht zu sehr drauf eingeht, wie sich das so entspinnt, weil es halt auch, ja nicht mal für damalige Zeit, auch aus heutiger Sicht wäre der Film, also wenn der heute auch nochmal ins Kino kommen würde, würde man ja auch denken, krass, ganz schön komplex und auch diese moralische Ambiguität, dass man immer wieder überlegt, hey, wie würde man in der Situation handeln? Man versteht Tony Curtis Charakter ja auch, aber man kann jetzt seine Aktionen nicht gutheißen, gleichzeitig versteht man aber auch, warum er diese Angst hat und ich finde auch so spannend, wie verblendet er eigentlich ist, also es gibt ja so als einziger Minispoiler, weil es ja relativ früh kommt, wo er einen von seinen Kollegen versucht zu erpressen und er gar nicht irgendwie in Betracht zieht, dass die Person sich ja vielleicht einfach für Integrität entscheiden könnte.
Ja.
Während er gleichzeitig ja selber denkt auch, dass er voll integer wäre, weil er quasi alles dafür tut, um Journalist bleiben zu können und dadurch sich moralisch immer weiter korrumpiert. Also das ist extrem spannend, dass er denkt, dass er rechtschaffen handelt für so die ersten 2 Drittel, bis natürlich auch eine Wandlung seinem Charakter stattfindet, aber er von Anfang an eigentlich schon sich selbst belügt und auch aus allen Wolken fällt, dass einer seiner Journalistkollegen sagt, ja, nee, das mache ich nicht. Und er so, dass ihm gar nicht, also da, wo sein Plan war, er gar nicht dachte, dass der sagen würde, nee, ich bleib mir selbst treu, dass das überhaupt eine Option zu sein scheint, kam ihm gar nicht in den Sinn. Das ist schon stark.
Definitiv. Ich meine, hey, an einer Stelle prostituiert er jemanden für seine Interessen. Ey, wie krass ist das denn?
Ja, und versucht das auch noch so als Hilfsangebot, also quasi auch noch als
was Gutes das als, zu verkaufen. Ja, genau.
Wahnsinn, ey, wo ich dachte, boah, Alter, das machst du nicht wirklich gerade.
Na, ja, ist eine fiese Szene.
Hart. Ja, aber gut gespielt, auf jeden Fall von allen Beteiligten.
Ja, auch als ich dann bei den Recherchen habe ich auch noch gesehen, dass Gilligan, der Macher von Breaking Bad, sagt, dass das mit weitem Abstand sein Lieblingsfilm ist und das kann man auch nachvollziehen. Und Barry Levinson, der Rain Man gemacht hat und ein paar Jahre davor Diner, hat halt einen Diner-Charakter eingebaut, der ausschließlich Sätze sagt, die für diesmal auf Success gesagt wurden.
Oh wow. Wirklich?
Also und in Rain Man läuft er auch mal im Fernsehen. Also wie viele Hommage da so eingefügt wurden und auch noch, also
Scorsese mag den auch sehr.
Ja, Brian De Palma mag ihn, Coen Brothers mögen ihn, Paul Thomas Anderson hat sich drüber geäußert, Steven Soderbergh haben halt alle auch gesagt, wie viel Einfluss der aufs eigene Werk hat. Und es glaube ich, gibt wenig Einzelfilme, wo so viele Leute, die selber wiederum andere Leute inspirieren, mit ihren Filmen gesagt haben, okay, hier kommen viele von meinen Einflüssen her. Also da finde ich das schon echt extrem.
Ja, da ist der hoch im Kurs, ja, stimmt.
Nachvollziehbar.
Ja. Finde ich auch, ja.
Also ich war da auch, ich hatte schon viel Positives drüber gehört, aber ich dachte halt wirklich, dass er gediegener wäre oder halt auch eher so, ja, gefälliger eigentlich. Also dass man den so anguckt und schon manchmal so denkt, oh, aber dass der halt so moralisch verderbt ist und einen auch teilweise echt so, also auch die Burt Lancaster-Figur, man hat ja halt wirklich ja so eine Mischung aus Angst und Ehrfurcht und Ekel. Also der ist ja auch auf Platz 35 der größten Bösewicht aller Zeiten von diesem American Film Institute. Und dafür, dass er nicht mal ein klassischer Bösewicht ist, sondern ja auch eher eine moralisch verderbte Figur ist, das ist ja schon eine hohe Platzierung.
Auf jeden, ja.
Und ich finde diese, weil er quasi einfach nur seine Schwester beschützen will, die das ja auch gar nicht benötigt. Also das finde ich auch ganz schön, dass sie als...
Das ist beschützen halt.
Ja, ja,
ne?
Also
ist ja quasi... So eine Codependenz oder...
Ja, also das, ich finde auch schon, dass manchmal so eine leicht incestuöse Beziehung angedeutet wird, ohne das natürlich ausspielen zu können, aber man fragt sich ja wirklich, warum er das macht. Und dann denkt man auch, ist das so eine incestuöse Beziehung oder kann er das nicht leiden, dass er nicht alles unter Kontrolle hat, dass er alle unter Kontrolle haben muss, oder ist es halt wirklich so ein Beschützerinstinkt, weil ich nicht wirklich Mitleid mit Lancasters Charakter bekomme, aber irgendwie hat er ja auch nichts, außer diese Macht. Aber Macht, die du mit niemandem teilen kannst oder die du quasi nur nutzen kannst, um Angst damit zu erzeugen, was...
Nee, eben, das genau, darauf zielt der Film, glaube ich, schon auch ab, dann irgendwie zu zeigen, dass er halt auch einfach nichts hat. Voll die Wurst ist im Grunde, weil es eben primär über Kontrolle funktioniert.
Ja. Aber aus seiner Perspektive ist, glaube ich, dieser junge Jazzmusiker komplett unter seinem Niveau und unter dem Niveau seiner Familie. Darf mit seiner Schwester nicht anbandeln, weil es ist hier ein ganz anderer Status, ein ganz anderer sozialer Stand, also alleine schon deswegen...
Ja, aber trotzdem will er ja indirekt zerstört er auch das Leben seiner Schwester. Also klar, auch wenn die, man kommt ja über jede Trennung irgendwie hinweg, die wird nach ein, zwei Jahren auch wieder klar sein oder so, aber selbst das, dass er das quasi so einfach billigend in Kauf nimmt.
Mhm. Ja, ja, eben. Dieses vor sich selbst rechtfertigen können, dass es legitim ist, dem anderen so an Karren zu pissen, aber dann darf sie es auch nicht wissen, weil ich will ja was Gutes.
Ja, ja, also dieses Soziopathenverhalten, was er die ganze Zeit auch dieses, wird ja auch einmal so mehr oder weniger impliziert, dass er auch derjenige sagt, der sagt, was, wie sich Präsidenten zu verhalten haben, also dass er quasi über diese Klatsch- und Drahtspresse so das ganze Land steuern will und deswegen glaube ich dieses Kontrollfreak-Ding auch, aber das hat ja wirklich auch so was Soziopathisches.
Total.
Und einmal gibt's ja auch die Szene, wo er quasi nach vorne schaut und Sidney Falco steht hinter ihm, aber er spricht direkt zu der Person, die hinter ihm steht, aber er hat es halt nicht mal nötig, ihn anzuschauen. Also das ist schon von der Bösewichtsrolle her oder so, ich glaube, da haben sich viele Inspirationen rausgezogen.
Ja. Das ist schon krass, wie du bei beiden Hauptdarstellern denkst, Alter, was für ein Arschloch.
Ja.
Und dann kommt Tony Curtis und denkst bei ihm auch so, okay, Alter, was für ein Arschloch. Weißt du, bei beiden so. Du bist halt ständig hin und her gerissen. Du hast halt keinen, für den du irgendwie routen kannst, sondern die machen beide halt sehr fragwürdige Dinge.
Und dann gleichzeitig dieses Pacing oder wie komprimiert, wie condensed oder so dieser Film auch einfach ist. Also man würde halt denken, okay, es sind 2 Stunden, 2,5 Stunden Film, dann geht er 95 Minuten. Ja. Und hat so viel da reingepackt. Deswegen war auch so diese, finde ich es auch wieder spannend, dass wir es mit Fortune Cookie in einer Folge haben, der halt irgendwie 120 Minuten braucht.
Und weniger erzählte.
Ja.
Ja. Nee, der hat ein wahnsinniges Pacing. Und dann gibt er hier ein Dialogfeuerwerk ab, was ich super krass fand, Alter. Und das finde ich irgendwie abgefahren, weil das sind keine Dialoge, wie man sie sagen würde. Ne? Also das ist hier keine Sprache, die du und ich jetzt hier wählen im Jahr 1957, sondern es hat schon was krass gestagedes. Aber es ist, sie spielen das so, dass du denen halt glaubst, dass sie so sprechen.
Ja.
Und dann sind das aber so geile Wortspiele und wie metaphorisch manche Dinger formuliert sind. Ne, diese Nummer, wo er zu ihm sagt, I'd hate to take a bite out of you. Was sagt er? You're like a
poison cookie,
oder cookie full of arsenic.
Arsenic,
genau. Genau, irgendwie sowas,
Großartig, Alter. Also davon gibt's aber am laufenden Band, hauen die solche Sprüche raus.
Das stimmt.
Und das fand ich halt auch so geil. Das und dann in der Kombination mit so einer genialen Bildsprache, also der Film macht echt eine Menge richtig.
Alter. Ja. Und auch so dieses, also teilweise denkt man ja auch, also bei Billy Wilder-Filmen denke ich das auch oft, aber positiv, aber ich denke es trotzdem, okay, das ist ein super Drehbuch. Während es ja bei Sweet Man of Success denkt man nicht, das sind Sätze, die jemand geschrieben hat, sondern die Charaktere reden halt wirklich so. Also dass auch Burt Lancaster so einen Gestus hat oder auch diese ganze Ausdrucksweise, dass das einfach wirklich er ist. Und Tony Curtis versucht ja auch immer irgendwie mitzuhalten. Also man merkt ja auch deutlich, auch er hat ja wieder dieses Hochstapler-Syndrom irgendwie, dass er denkt, er ist zu Größerem geschaffen, gleichzeitig hat er aber auch keine Erfolge mehr. Also er ist ja auch quasi innerlich zerrissen, weil er weiß, er müsste Größeres leisten, aber man merkt in seinem Charakter auch immer in einigen Momenten, dass er selber auch weiß, okay, ich krieg's halt nicht mehr gebacken. Also ich krieg's auf moralisch einwandfreie Weise nicht mehr hin, deswegen mache ich hier jetzt mit. Aber wie viel kann ich da überhaupt mitmachen? Weil er auch immer wieder, na schon mal wie so eine Art hellen Moment hat, den er ja aber dann auch sofort wieder unterwirft. Also er ist ja auch ein kompletter Opportunist und zieht das komplett durch und nicht so ein guter Opportunist wie Jack Lemmon in Fortune Cookie, der irgendwann dann erkennt, ja okay, jetzt wird's aber wirklich zu viel, sondern da zieht ja keiner irgendwie die Reißleine. Sie wissen das, dass sie so nicht handeln sollten, machen es aber trotzdem nicht. Also es macht sie auch zu noch kaputteren Charakteren.
Er steckt ja auch schon viel zu tief drin.
Ja, eben.
Weil egal auf wen er trifft, er hat ja mit jedem schon irgendwie eine Geschichte, wo er den schon mal irgendwie blöd übers Ohr gehauen hat.
Das ist auch diese Unterhaltung mit seiner Sekretärin ist auch so hart, weil die steht ja noch zu ihm und er behandelt sie ja trotzdem wie Dreck und sagt dann aber zu ihr selbstverständlich, ja, was hast du denn erwartet? Du kennst doch die Szene, wo du hier drin bist, so, weißt du? Du kennst doch das Business und das Geschäft, so. Ich meine, du erwartest doch hier keine Gutmütigkeit.
Ja, aber wie er es immer durch äußere Umstände erklären will, also so wie wenn ich, keine Ahnung, einem Obdachlosen das Geld wegdrehe und dann sage ich, ja, es ist halt eine harte Welt. Ja, aber das mag sein, aber deswegen muss ich ja nicht Teil der harten Welt sein. Also
musst du besser aufpassen, so von wegen.
Ja, eben. Ja, wenn du das da hinstellst, ich bin ja langgelaufen.
Genau. Ja, schon ein harter Film.
Ja.
Ja, zumal er sich da ja auch immer weiter hochschaukelt, aufgrund der Dringlichkeit der Situation, versucht er ja immer mehr für sich immer mehr Rechtfertigungen und Legitimationen für sein Handeln zu finden, was halt immer absurder wird. Rein,
Was ein bisschen schade ist, oder beziehungsweise was wir, oder ich konnte zumindest nicht so komplett durchdringen, ist natürlich dieses, dass sie ihm ja anhaften wollen, dass er Kommunist ist und was das wirklich bedeutet, kann man ja, also man versteht es irgendwie, gleichzeitig denkt man ja, okay, so schlimm wird das schon nicht gewesen sein, aber
nee, aber das war ja nun wirklich, also zur damaligen Zeit, ne, wenn du als Kommunist belabelt wurdest, öffentlich, war es vorbei.
Ja, aber das wäre halt, glaube ich, schon von großem Vorteil, wenn man das mal mitbekommen hätte und nicht nur weiß, okay, das ist wirklich so schlimm.
Ja, da setzen das, die halt sehr auf dieses amerikanische Allgemeinwissen, ja.
Aber so Kolumnist versus Kommunist.
Ja, stimmt.
Ja, nee, das finde ich, also das ist auch nur so eine Seitennote, was mit dem Film jetzt in keiner Art und Weise, aber wo man so denkt, okay, jetzt soll er als Kommunist gebrandmarkt sein, was bedeutet das überhaupt? Das, weil das war ja damals als Thema so omnipräsent, dass der Film das natürlich nicht nochmal erklärt. Und dann muss man für uns als heutige Zuschauer, ist ja fast schon wie so ein MacGuffin oder so, okay, das ist was Schlimmes, das nimmt man mal so hin, man hat auch irgendwie gehört, was das genau bedeutet, aber die Implikationen, was dann wirklich mit ihm passieren würde, sind ja gar nicht, also wird er hingerichtet, wird des Landes verwiesen, kommt er ins Gefängnis, ist er nur gesellschaftlich gebrandmarkt, das muss man sich dann irgendwie so aus den, zwischen den Zeilen rauslesen.
Ja, das stimmt. Ja, ich glaube, wichtig für den Kontext hier ist, dass die Karriere vorbei ist in dem Moment.
Ja, genau. Es geht ja bei allen irgendwie um Karriere. Es geht ja gar nicht drum, Leben zu vernichten. Das ist noch erträglich, aber die Karriere, das ist schon ein ganz anderes Ding.
Ja, deswegen finde ich auch eben den Hanssecker so geil, weil der halt im Grunde nichts hat. Also es steht ihm ja niemand nah, wirklich. Nee. Nicht mal die, von der er glaubt, dass sie ihm am nächsten steht, hat wirklich Bock auf
ihn. Ja, ja, so Macht als Ersatzbefriedigung oder als Liebesersatz.
Deswegen, das ist so eine geile, spannende, komplexe Figur, hat mich echt beeindruckt.
Und das halt auch, wie krass die Karriere im Mittelpunkt, dass niemand so auf die Idee kommt, okay, das fuckt mich jetzt hier alles ab. Also es kommt ja auch keiner auf die Idee, wegzuziehen. Und das meine ich nicht mal in diesem absurden Wegziehen, wie, warum ziehen die Leute aus der Stadt, wo Freddy Krüger die Leute umbringt, nicht einfach woanders hin, sondern wirklich in diesem, die können halt New York gar nicht verlassen. Also es ist halt quasi so Big Apple, das ist so der Lebensmittelpunkt. Das finde ich auch schön, wie der Film gar nicht offen macht, dass es noch eine andere Welt gibt oder so. Das ist halt einfach alles.
Genau, so dass dieser Mikrokosmos, der hier erzählt wird, das ist die Welt.
Ja, eben, weil im Prinzip er ist Jazzmusiker, er kann einfach sagen, so, ich habe die Schnauze voll, ich gehe nach oder New Orleans, so, macht's gut, ihr Trottel. Und das existiert gar nicht, weil das einfach die ganze Welt für sie darstellt. Oder er auch nicht, Tony Curtis nicht sagt, hey, ich bin Journalist, was ist das eigentlich? Ich gehe jetzt ins Marketing, ich mache einfach Mad Men. Also ich werde einfach John Hamm.
Ja.
Das existiert halt einfach gar nicht.
Sie sind Donald Draper.
Da habe ich aber für mich auch wieder so eine Gatsby-Parallele drin gesehen, ne? Weil das ist auch wieder, es gibt irgendwie nur das. Und entweder du steigst da auf oder du bist verloren.
Ja, genau.
Ja. Sag mal, das war T.S. Eliot, ne? Ja, weil dieses Ding, gerade eben diese Augen auf dem Banner, die über die ganze Stadt wachen, das ist da halt schon auch sehr präsent, fand ich sehr geil.
Mhm. Ja. Finde ich auch. Das ist auch so ein Film, der in einer anderen Stadt wahrscheinlich nicht so funktioniert hätte wie New York.
Nee. Bloß war also New York wahrscheinlich damals noch mehr den Stellenwert gehabt, als wo halt Hollywood ja auch noch gar nicht so groß war, also wo Hollywood, wo New York wahrscheinlich wirklich der Melting Pot von allem war.
Ja gut, stimmt, klar, so in der Filmindustrie würde wahrscheinlich die Westküste, Hollywood, hätte man da wahrscheinlich auch so eine interessante Story über so einen Polizisten machen können.
Hm. Ja, wahrscheinlich ein bisschen später, würde ich sagen, also eher so in den 70ern oder so, aber da war halt New York schon Dreh- und Angelpunkt von allem.
Auf jeden Fall.
Ja. Mhm. Und umso beeindruckender finde ich, dass das Drehbuch ja, als der Film angefangen wurde zu drehen, noch gar nicht fertig war. Also sie müssen ewig lange an diesem Drehbuch gearbeitet haben, weil ich habe nur ein Interview mit dem Regisseur gefunden, der gemeint hat, der grauenvollste Moment in seinem Leben war, als er auf dem Times Square stand und anfangen musste mit Drehen und das Drehbuch noch nicht fertig war.
Ja, das war ja dieser Rückzug von Lehman.
Ja, ja.
Das war genau das Ding. Der hat das nicht fertig gemacht und es hat sich dann einem anderen Projekt gewidmet und dann kam der andere Autor und das war das, was Lancaster verantwortlich gemacht hat für den kommerziellen Misserfolg.
Ja. Und Lancaster hat anfangs nur mitproduziert. Da war jemand anders, glaube ich, geplant in seiner Rolle.
Mhm.
Wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
Ja, Orson Welles war ursprünglich angedacht.
Orson Welles. Ja. Und dann, als es nichts geworden ist, ist dann Burt Lancaster letztendlich eingesprungen als.
Genau, und hat das selbst gespielt und hat dann auch Tony Curtis an den Start gebracht, so wie ich das verstanden habe.
Mhm. Genau, der auch durchgeboxt. Oder der sich selber durchboxen musste, aber auch noch da durchgeboxt werden musste.
Ja, der war noch nicht der ganz große Star.
Nee.
57.
Ja, beziehungsweise war er da ja immer noch zu sehr in diesen Sweetheart-Rollen. Also wahrscheinlich vergleichbar heute, wo dann Robert Pattinson oder Daniel Radcliffe nach Harry Potter gesagt haben, okay, wir wollen jetzt mal was anderes machen, wo ja auch das Publikum entsprechend ablehnend drauf reagiert hat.
Ja, genau.
Und es bei Radcliffe ja immer noch macht. Also das läuft bei ihm schon solide, aber Robert Pattinson hat es halt geschafft, während Daniel Radcliffe halt immer eher so beachtenswert scheitert, aber sich auch immer echt gute Rollen auch aussucht. Also schon bewusst gegen dieses Harry Potter-Image anspielt.
Ja, klar, Swiss Army Man und so, das war schon sehr gegen den Strich.
Ja. Wobei Robert Pattinson halt noch diesen Attraktivitätsbonus hat. Also Dan Radcliffe ist halt jetzt. Also, ich wäre eher Team Pattinson.
Tja, gut, ich will mich da nicht entscheiden müssen. Ich habe gelesen, dass Robert Vaughn hier noch den Steve Dallas hätte spielen sollen ursprünglich.
Mhm.
Und wurde dann aber von der Armee eingezogen.
Ja, der musste dann
dumm gelaufen, Alter.
Das ist natürlich dumm.
Der musste dann in die Armee. Ja, ist natürlich auf der Schneiderliste der Film, ist auch bei Letterboxd auf der 250 Narrative-Liste.
Mhm.
Der spielt da überall mit.
Guess, bei dir habe ich noch nicht so rausgehört, wie der bei dir abschneidet.
Ich fand, das war ein Megafilm. Ich mochte den sehr. Ich sehe ja den Handwerk und ich fand den sehr gut, aber mir fehlten tatsächlich so ein bisschen die moralischen Anker in dem Fall. Also das ist wieder so ein Film, wo ich sage, es gibt so Filme, wo ich kein Problem damit habe, nur Arschlöchern irgendwie zu folgen.
Mhm.
Und hier ist aber so, dass ich bei den beiden dachte, boah, Alter, irgendein netter Charakter irgendwo zwischendrin, wo du sagst, das ist jetzt jemand, mit dem du relaten kannst, würde ich, glaube ich, begrüßen.
Ja, moralischer Kompass ist hier nicht.
Nee, hat mir so ein bisschen gefehlt. Aber und fand ich auf der einen Seite erfrischend, auf der anderen Seite sorgt dann dafür, dass er nicht bei mir ganz oben landet.
Okay.
Finde ich auch stark, aber gleichzeitig bin ich auch immer bei... Also es wirkt jetzt so ein bisschen, als ob ich euch bewusst verwirren will, was ich wohl für eine Wertung gebe. Bei Filmen, die mich mutmaßlich nicht zu Tränen rühren, bin ich halt auch immer ein bisschen verhaltener eigentlich, weil ich halt denke, okay, ein Film muss eigentlich alle Emotionen rauskitzeln, aber der Film will ja auch was ganz anderes bewirken. Ja, ja. Deswegen finde ich auch gerade für 1957 so auf diese ganzen Sachen, also keine Moral, keine Helden.
Das ist krass.
Also das ist schon krass, auf sowas zu verzichten. Und es fällt einem ja auch erst im Laufe des Schauens auf, dass man ganz viele gängige Sachen einfach oder nicht mal vermisst, sondern sie sind einfach nicht da. Und dann merkt man so, warum hat der Film überhaupt so eine krasse Wirkung? Und dann überlegt man ja, okay, es sind ja auch gar keine Identifikationsfiguren dabei. Ich muss die Moral, also du musst ja viel aktiv mitarbeiten eigentlich und kriegst das gar nicht so reindosiert. Das finde ich schon...
Ja, vor allem, dass noch nicht mal die Musik...
Ja.
In dem Film dazu beiträgt, dass die Stimmung irgendwie gelockert
wird. Ja, genau, durch diese Chess-Musik einfach.
Was du sonst man da. Im Film aus der Zeit hast du das einfach sonst immer.
Und wenn Helden in Filmen fehlen, hast du wenigstens immerhin sowas wie so eine Hoffnung, aber auch die hast du ja gar nicht. Also, weil du ja nach 10 Minuten dir schon denkst, okay, wie soll das hier jetzt noch für irgendjemanden halbwegs vernünftig ausgeben, außer vielleicht für Hans Zecker. Und der hat sein eigenes Unglück ja schon durch sein Imperium.
Nee, ist von Anfang an zum Scheitern verurteilt, das stimmt.
Ja, das ist eins der Filme, wo ich halt rational sage, das ist ein mega guter Film, aber emotional würde ich so einem Film niemals 10 Punkte geben.
Hm.
So als Anhaltspunkt.
Mhm.
Also da wäre ich nie, weil da fehlt mir so ein bisschen die emotionale Verbindung.
Mhm.
Aber ansonsten ist das schon ein sehr, sehr geiler Film, ohne Frage.
Das macht's schwierig.
Frage beantwortet?
Naja.
Weil ich habe also jetzt schon gesagt, dass es keine 10 sind.
Ja,
jetzt
ja,
hast du
aber
nur noch
es ist
19,5 Punkte zu raten.
Ja, das ist genau das Ding, ey. Wie viel Abzug gibt das, dass der da emotional bei dir nichts ausgelöst
das
hat?
Das liegt okay an euch, mich da einzutacken. Na gut, wenn wir schon bei den Punkten sind, leiten wir da über.
Ja.
Oder habt ihr noch was?
Nee, die sind verdammt ordentlich. 8,0 gibt's auf IMDb. Metascore ist hier bei 100.
Da haben wir die 100.
Mhm. Ja. Es sind, muss man vielleicht noch dazu einräumen, ganze 5 Reviews.
Und 3 davon sind von uns.
Nee, und das fand ich irgendwie abgefahren, weil da habe ich gesehen, 4 haben eine 100 vergeben und einer eine 80. Was ich gedacht habe, Durchschnitt trotzdem 100. Okay. Fair enough.
Fragst die Falschen, wir sind nicht gut in Mathe, haben wir doch schon etabliert.
Ja, es ist ja auch völlig egal.
Ist 100
eine Primzahl? Genau. Fest steht, der schneidet insgesamt wahnsinnig gut ab, mhm, denn auch auf Rotten Tomatoes gibt es von der Kritik 8,8 und vom Publikum 4,3, Letterboxd 4,2. Mhm. Ja.
Das ist sehr ordentlich.
Ja.
Also offenbar ein Klassiker, der nicht nur aufgrund der Zeit, aus der er stammt, so genannt wird, sondern eben auch, weil er insgesamt gut gefunden wird.
Und ich glaube auch, dass er immer besser wird, beziehungsweise immer visionärer. Also ich glaube schon, dass man 1957 gedacht hat, naja, so wild wird das schon alles nicht so sein. Aber je mehr man selber auch weiß, wie Medien funktionieren, mhm, beziehungsweise wie hinter den Kulissen korrumpiert wird, also ich glaube, der ist noch mit im Laufe der Zeit gewachsen.
Ich kann mir auch vorstellen,
ja, es ist so witzig, ja, weil an der einen Stelle dachte ich mir, ne, also diesen, er macht ja einen ganz geilen Move mit, weil er in der Redaktion weiß, die Geschichte wird veröffentlicht und dann geht er zu einem Typen hin und verkauft das Ding so, verkauft seinen Einfluss so groß.
Ach so, am Telefon die Geschichte.
Ja, genau, ja, weil er dann sagt, alles klar, ich ruf an, pass auf, morgen schreiben die was über dich. Das ist natürlich auch ein Ding, was in der heutigen Zeit so nicht mehr funktionieren würde. Aber fand ich halt super geil.
Aber vielleicht funktioniert es bei der Bild halt immer noch so. Also kann halt schon sein, also einzelne Magazine schon so diese Erpressungsmechanismen so ein bisschen haben, hey, gib mal wieder eine Story, sonst schreiben wir eine Story.
Ja, ja, also aber das, halt, ja, ja, ne, also jetzt nicht, in dem Fall wäre es ja relativ leicht nachzuvollziehen,
ja,
mit
ja,
sozialen
gut,
Medien und, ja, und. Ja, aber fand ich echt cool.
Ich kann noch mal einen so einen Typen, ich meine, ich bin ja, ich weiß ja nicht, ob du es weißt, dass ich als DJ auch unterwegs bin, wenn gerade mal kein Corona ist.
Ja.
Und es gab mal in einem Club, ich meine, ich war nicht mit dem befreundet, ich wusste aber, wer das war, der hat eine Masche abgezogen, um Frauen anzugraben. Der hat sich aus dem Playboy-Impressum, hat er sich Visitenkarten gemacht von so einem Chefredakteur, hat da seinen Namen raufgeknallt und hat dann gesagt, er arbeitet für den Playboy und so und sucht da irgendwelche Frauen aus, die da irgendwie sich demnächst ablichten wollen.
Hm. Meinst, das hat der, funktioniert?
Wenn du mir nicht glaubst, so hin und her, ich stehe in jeder Ausgabe irgendwie hinten drin so. Und die Mäuschens haben da den Playboy aufgeschlagen, haben da reingeguckt und haben ihm teilweise dann geglaubt und haben dann gesagt, okay, alles klar, krass, das bist du, ja, hier sind meine Visitenkarten. Und das haben ihn vielleicht nicht alle geglaubt, aber es haben ihn zumindest genug geglaubt, da ihm auf dem Leim zu gehen mit seinen gefakten Visitenkarten.
Ich möchte auch, dass das.
Der tut mir fast ein bisschen leid.
Ja,
also komisch. Ist das schon irgendwie eine traurige Masche?
Ist schon wirklich eine traurige Masche, aber gut.
Zweck heiligt die Mittel wahrscheinlich bei so Leuten.
Ja.
Ja, aber da könnte man jetzt auch die ethisch-moralische Frage in den Raum
werfen. Also, ohne Frage. Auf der anderen Seite bin ich dann auch wieder von einer anderen Perspektive. Ich sage, Mäuschen, wenn du dich jetzt davon beeindrucken lässt, dass einer irgendwie gerade für den Playboy schreibt und den deswegen datest, weil du dir da Chancen hoffst, dann bin ich auch bei ihr, dass ich sage, arme Wurst.
Ja, klar. Also Gewinner gibt's in der Konstellation keine.
Oder?
Ja.
Aber nochmal zurück zu Sweet Smell of Success. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Leute damals im Kino saßen und komplett geschockt waren, weil das ist ja eine Ära, wo du wirklich so diese Heldenfiguren hast im Kino und diese große, opulente Hollywood-Kino. Und da hast du so einen Film und du hast nur irgendwelche fragwürdigen Charaktere da. Und ich kann mir schon vorstellen, dass die Leute da rausgegangen sind und total geschockt waren. So wie wenn wir heute irgendwie, weiß nicht.
Ja, ich glaube auch.
Wenn du mit deiner Mutti irgendwie in Martyr gehst oder so, weißt du, so den Effekt hat das wahrscheinlich.
Ja, eben, also die haben die Woche vorher Brücke am Quai geguckt, sich gedacht, krass, juhu.
Ja.
Und der ist ja auch schon erstaunlich vielschichtig, aber gleichzeitig weißt du noch klar, was du zu denken hast. Und die Woche drauf siehst du dann das Ding, bloß schwarz-weiß. Also was aus damaliger Sicht in der Wahrnehmung ja wahrscheinlich immer noch ein Rückschritt war. Also wenn du Farbfilm immer so denkst, okay, gibt's noch nicht so lange, dann siehst du wieder, ja, puh.
Das könnte da natürlich auch mit reinspielen, ne? Es ist abgefahren, weil aus heutiger Sicht ist er halt wahnsinnig bildstark, finde ich.
Ja, klar. Also generell finde ich halt immer, es müsste von allen, wie so George Miller das mit Mad Max gemacht hat, mit dieser Monochrom-Fassung, soll es von jedem Film geben. Also ich glaube, viele Filme würden davon echt extrem profitieren.
Mhm. Aber ich bin großer Fan von Schwarz-Weiß.
Ja, absolut.
Auch. Ja. Ja, Brücke am Quai, muss ich noch gucken. Ein großer Fleck in meiner Filmografie.
Von ach,
großen Oscar-Filmen, der fehlt mir noch. Nee, den habe ich noch nicht
gesehen. Okay.
Der ist auf unserem Poster hier bei mir noch nicht freigerubbelt worden.
Okay.
Hol ich mal nach. Okay. Soli. Willst du die Episode mal abschließen mit deinem Projekt?
Sollen wir vielleicht noch Punkte raten?
Ach, Punkte raten müssen wir auch noch. Ja, stimmt, müssen wir auch noch.
Geil, dass du das mal vergisst, ey.
Gut, dass wir zu zweit sind.
Ja, sehr schön. Ja, du darfst vorlegen, Gast. Ich habe vorhin angefangen.
Ich mach's einfach und takt euch beide auf eine 9 ein.
So, ich sag, Guess ist bei einer 9. Boah, ey, Tino, das
ist eine Herausforderung, ne?
Ja.
Na, nach was riecht es?
Ich sag 9,5.
Das riecht nach
9,5. Das hat, dann. Ja, mit Potenzial zu 10, aber ich sag jetzt mal 9,5.
Dann sage ich bei dir 8,5 und bei dir 9.
Okay, du sagst Guess 8,5 und ich 9. Genau.
Schon wieder mit dem Stück.
Ja, ja.
Statt. Ja, ja. Naja.
Das sind die Videoverwöhnten.
Ja, es wirkt dramaturgisch auch eindringlicher.
Ja, es wirkt dramatisch. So. Ich bin stimmt. gleich eingeschüchtert worden, als du den Stift auf mich gezeigt hast. Und hast deswegen auch eine Punktlandung hier bei mir hingelegt mit der 8,5.
Juhu.
Das ist vollkommen richtig.
Na, fuck. Ich bin sogar bei 9,5.
9,5 für Lee.
Ja, da bin ich auch.
Uiuiui.
Okay. Geil. Sehr schön. Okay, jetzt dann habe ich
ein bisschen abgerutscht.
Hab ich einen halben Miesen. Guess hat ein Miesen.
Komm, wir haben doch hier so ein Einigungsfahrrad klingeln. Wenn hier schon zwei Leute bei 9,5 sind, dann werden wir die mal tönen.
Ja, und warte mal, Tino hat auch bei dir eine Punktlandung und bei mir einen halben Miesen. Das heißt,
der Herr ist in Führung, wenn ich es richtig gerechnet habe.
Juhu.
Warte mal, bei mir kommt ein halber dazu. Ja. Nee, warte mal.
Mach das hier richtig.
Guck mal da.
Ja.
Guck mal da. Wir machen Green Tea.
Ja, deswegen dauert es noch einen Moment. So, Guess, du bist aktuell bei 2,5 Miesen. Tino hat 1,5 Miese und ich habe 2 Miese.
Ich kenne euch besser als ihr euch selbst.
Ja, siehst du mal, ja. Das ist eine schöne, unbedarfte, neutrale Art, mit der du hier rangehst.
Sehr schön.
Direkt in eure dunklen Herzen.
Ja. Sind die schon dunkel?
Ja.
Okay.
Ja, gut. Schwarz. So, dann.
Dann ich jetzt.
Pack mal aus. Was hast du mitgebracht?
Ja, that's what she said.
Stimmt.
Ich habe den Film habe ich so ein bisschen hin und her geschoben, weil als ich den dann geguckt habe, habe ich festgestellt, der passt ganz gut zu Sweet Smell of Success, weil ist auch von Alexander McKendrick.
Mm. So,
und,
so.
Ja. Und ich habe den eigentlich aus einem ganz anderen Grund geguckt, weil ich bin ja auch gerade wieder so ein bisschen in der Filmografie von Peter Sellers unterwegs. Und deswegen jetzt The Lady Killers.
Mm. Ach, da ist er.
Da ist er.
Da ist er, ja.
Ja, aus dem Jahr 1955. Und damit einer der anderen Regie-Credits von Alexander McKendrick.
Mhm.
Und geschrieben haben das William Rose und uncredited Jimmy O'Connor.
War das eine Erstsichtung? Weil das Original kenne ich tatsächlich auch noch nicht. Ich kenne nur das Remake.
Ja, ging mir auch so.
War bei dir auch eine Erstsichtung. Okay, interessant.
Und ich habe rausgehört, dass ihr das Remake auch ähnlich doof findet oder zumindest halt...
Nicht so gut. Also es ist halt so eine Cohen-Verhältnis, halt unterdurchschnittlich und war halt ein bisschen... Ja, also geht schon, aber es ist halt jetzt auch nichts, wo ich... Also ich habe mehr Erinnerungen an den Lady Killers aus 55 Jahren als an das Remake.
Ich bin ja, wie ihr wisst, bin ich ein Tom Hanks Ultra, aber was seine Filmografie angeht, wäre ich bei Lady Killers tatsächlich eher im hinteren Drittel unterwegs.
Mhm. Ja.
Ja.
Nee, und den kannte ich eben auch noch nicht. Und ich bin, wie gesagt, primär rangegangen, weil ich gesehen habe, dass der ja auch in Peter Sellers Filmografie ist und dann habe ich den gesehen. Und hab dann eine ganze Weile gebraucht, um zu raffen, ach Mensch, der Tom Hanks Film war ein Remake von dem Film. Also ja, mal wieder ein bisschen lange Leitung gehabt. Aber ist ein abgefahrenes Ding. Geht auch hier relativ kurz, eine Stunde, 31 Minuten und ist ab 16 freigegeben und war tatsächlich Oscar nominiert.
Mhm.
Ist eigentlich ein kleiner englischer Film, war Oscar nominiert für Best Writing Original. Und die Handlung ist herrlich. Ja, weil das ist sehr britischer Humor hier. Also genremäßig befinden wir uns hier Comedy Crime. Und ja, es ist sehr britisch. Es geht um eine Gang von kriminellen Jungs, die planen einen Job, wo sie sich als Musiker ausgeben, um sich bei so einer alten Frau in einem Zimmer einzumieten. Also Alec Guinness spielt hier Professor Marcus. Der kommt zu so einer alten Frau ans Haus. Die wird davor so ein bisschen etabliert, wie sie rumspaziert und bei der Post ist und alle kennen sie und so eine nette alte Dame.
Mhm.
Und übrigens gespielt von Katie Johnson, die zum Drehzeitpunkt 76 war. Ja, ist dann leider 2 Jahre später gestorben, aber die war also auf jeden Fall schon ein bisschen älter. Und witzig daran ist, dass die ursprünglich, also weil das war die Wahl des Regisseurs, diese alte Dame zu besetzen, ne, Katie Johnson.
Okay.
Und die Produzenten haben sich dann dagegen ausgesprochen, weil die sich gedacht haben, nee, die ist zu zerbrechlich und zu alt für die Nummer. So, deswegen haben sie eine jüngere Schauspielerin gecastet und die besetzt. Jetzt ist die jüngere Schauspielerin aber kurz vor Drehbeginn gestorben.
Ach du Scheiße.
Und so kam die Ältere wieder zum Einsatz. Oh, und so ist es Katie Johnson geworden. Ja, und die alte Dame, die wird dann eben gezeigt, so in ihrem Alltag. Und dann ist sie da zu Hause. Und dann klingelt eben Professor Marcus an der Tür und fragt sie nach ihrem Zimmer, weil er eben gehört hat, dass sie da noch ein Zimmer zu vermieten hat. Und sie sagt, das ist frei, könnt ihr haben. Sonst ist auch niemand in dem Haus, deswegen ihr wärt alleine und er findet das halt alles, man merkt gleich, der hat eindeutig andere Absichten, weil er findet das total spannend und auch sehr passend, dass da sonst niemand wäre.
Mhm.
Und dann sagt er, ja, wir sind so eine Hobbytruppe von Musikern und so ein Streichquintett und wollen halt zum Proben diesen Raum nutzen. Deswegen, ich würde dann hier wohnen und dann kommen die anderen vorbei und wir proben dann da. Und so haben die halt so einen Plattenspieler dabei, ne? Und dann treffen sie sich, kommen nach und nach, kommt dann die ganze Truppe an und dann versammeln sie sich da in dem Zimmer und haben dann so einen Plattenspieler und legen dann eine Platte auf,
ja,
von so einem Streichquintett und besprechen parallel eben ihren Plan. Weil die wollen natürlich, einen Raub begehen. Und das Problem daran ist, dass die jemanden bräuchten, der ihnen dabei hilft. Und dann kommt eben Professor Marcus auf die Idee, dass wir da die alte Dame einsetzen könnten. Und da ist aber natürlich ein Großteil von der Truppe dagegen, weil die halt sagen, hey, wir können die doch nicht mit was beauftragen, von dem die nicht weiß, was es ist. Also wenn die kann uns doch nicht helfen, ohne zu wissen, dass sie uns hilft. Und ja, ein Teil der Truppe sagt aber, dass das eigentlich gerade perfekt dafür wäre. Und dann stimmen sie ab und es landet dann dabei, dass die Alte das machen soll. Ja, und dann geht's drum, wie der Plan umgesetzt wird. Und dann geht natürlich ein bisschen was dabei schief und dann sterben nach und nach eine Menge Leute.
Eine Menge Leute gleich?
Ja, ja.
Klingt ja nach Alarmstufe Rot.
Ja, also ja. Auf die Größe des Casts gesehen gehen hier tatsächlich eine Menge Leute drauf. Und das kriegt irgendwann halt so eine Absurdität, auch so was das Tempo angeht, in dem das stattfindet, dass das schon echt lustig ist. Also es hat auf jeden Fall was. So, das ist, ja, ich fand das stellenweise schon echt witzig und hab aber trotzdem, muss ich schon auch einräumen, schon auch gemerkt, dass das hier schon auf dem Level britisch ist, dass ich nicht alles so verstehe von dem, was da wohl lustig ist, wie es wahrscheinlich ein Engländer auffassen würde.
Okay.
Ja, und deswegen habe ich dann auch gelesen, dass der ist ganz witzig, weil der Typ, der es geschrieben hat, der ist eigentlich Amerikaner, ist aber nach dem Krieg quasi direkt dort geblieben in England und hat dann dort geheiratet und eben dann Zeit seines Lebens auch gelebt und hat da wohl sehr gut aufgefasst und dann auch zu Papier gebracht, was so diese englischen
Manierismen und
so. Ja, die Manierismen, die Dinger, die halt das Englische so zum englischen Humor machen und hat das wohl auch sehr stark hier eingeflochten und das sind halt Dinge, die entgehen mir natürlich.
Mhm.
Ja. Jetzt habe ich neulich hier The Green Man gehabt. Das ist ein Film aus dem gleichen Jahr tatsächlich, glaube ich. Mhm. Auch ein kleiner englischer Film aus dem Jahr 1955. Und da hat Alistair Sim die Hauptrolle gespielt, der halt in England ein ziemlicher Star war, was so Comedy angeht und schon eben auch mit seiner Art und so was sehr Eigenes hat. Als die Produzenten jetzt Alec Guinness angefragt haben hier für The Lady Killers, hat er den zurückgeschrieben mit dem Hinweis so, das war sehr offensichtlich für Alistair Sim gedacht. So nach Motto, nein, danke. Ne, weil das ist ja so, ist ganz klar für Alistair Sim. Hm. Der konnte aber nicht. Jetzt nehme ich mal an, wahrscheinlich, weil er The Green Man gedreht hat. Also haben sie Alec Guinness überredet, das zu machen. Und der hat dann für ihn irgendwie die logische Schlussfolgerung, diese Rolle so angelegt, die wie Alistair Sim zu spielen. Und deswegen hat er auch optisch hier, ne, der hat so ein bisschen falsche Zähne drin und dann diese Glatze oder Halbglatze und diese lange, schlachsige Art, auch mit dem Mantel und so, er sieht halt aus wie Alistair Sim. Und hatte eben die Rolle, wollte er so anlegen. Finde ich schon ziemlich geil. So dass, also weil der Witz ist, der Autor hatte es tatsächlich für Alistair Sim geschrieben.
Okay.
Und deswegen lag Alec Guinness da natürlich goldrichtig. Finde ich nur krass, dass er dann nicht sagt, okay, dann mache ich zu meinem eigenen Ding, sondern da noch einen draufsetzt und sagt, okay, dann spiele ich's wie Alistair Sim und sehe auch noch so aus wie er.
Das ist ja auch wieder ein phänomenaler Übergang. War nicht Sir Alec Guinness auch in Die Brücke am Quai der Hauptdarsteller?
Mhm. Ja, stimmt.
Ja. So, siehst du?
Ja.
Stimmt.
Schöne Brücke.
Mhm.
Brücke. Brücke sehen und sterben. Ich leg nein drauf.
Oh Gott, hör auf, ey. Ja, und ich hab's mir eben angeguckt, weil Harry, einer, der hier auch in der Truppe ist, der wird hier eben von einem jungen Peter Sellers gespielt. Mhm. Der hat seinen ersten Credit im Jahr 51 gehabt, ne? Und der Film ist aus 55, der hat dann schon relativ viel gemacht, aber war hier halt trotzdem noch sehr jung und unerfahren und hatte tierisch Schiss, mit Alec Guinness zu drehen. Weil der halt so ein Wahnsinnsidol von ihm war und halt, ne, permanent wohl auch, hat man so gelesen, dass der dann den Regisseur immer wieder gefragt hat, bin ich gut, ist das okay, so, okay. Und ne, hat halt irgendwie tierisch Bammel. Der Witz ist, Alec Guinness ging es wohl nicht groß anders. Weil der hatte irgendwie von Peter Sellers eine hohe Meinung, obwohl der noch wirklich relativ unbekannt und jung war. Mhm. Ich meine, überleg mal, ne, Pink Panther war 63. Also schon auf jeden Fall noch ein paar Jahre hin.
Stimmt.
Pink Panther ist aus 63?
Ja.
Krass, weil bei Kiss Me Stupid, der ist aus 64, da hat Sellers ja schon den Herzinfarkt gehabt. Weil es war ja so dieses, dass Billy Wilder hat Herzinfarkt bei Kiss Me Stupid und dann hat Walter Matthau auch Herzinfarkt.
Ja, weil der war so.
Haben wir gar nicht erwähnt, dass er in der zweiten Hälfte von der Glückspilz, dass da eine lange Pause war wegen des Drehs, weil er einen Herzinfarkt
hatte. Ja, stimmt, ja. Ja, sieht man auch, ne, hat er echt abgenommen dann.
Ja, ja.
Das Ding ist, der hat aufgrund von Pink Panther hat Peter Sellers angefangen, solche Tabletten zu nehmen, die dir beim Abnehmen helfen sollten. Ah, die gingen tierisch aufs Herz.
Ach, okay, ach so, ich dachte natürlich so ein altersinduzierter, weil dann dachte ich, so nee, kann er das dann gar
der
nicht.
Der war mehr. Das ging ratzfatz. Der hatte ja dann, also mit Beginn der Pink Panther-Reihe hatte der dann auch immer wieder Herzinfarkte, weil der halt, der war total eingeschüchtert, weil war's David Niven, ne? Beim Pink Panther.
Ja.
Wie auch immer, da waren eine Menge attraktive Typen im Cast. Und er war halt total unsicher und fühlte sich selber halt eher weniger schön und fing dann an, diese Tabletten zu fressen. Ah. Und dann ging es ziemlich schnell los mit Herzinfarkt, ja. Aber eben, deswegen, das ist hier noch eine ganze Ecke davor. Mhm. Und er spielt hier eben Harry. Und warte mal, ursprünglich wollten die für Harry nämlich Sir Richard Attenborough haben. Mhm. Das finde ich irgendwie im Hinblick auf Peter Sellers Karriere, wie es dann doch gelaufen ist, schon irgendwie interessant, dass der hier schon dabei war, zumal hier ist eben einer der Truppe auch schon Herbert Lom. Der zu dem Zeitpunkt halt der größere Name war als Peter Sellers. Und deswegen waren halt für Sellers hier so ein paar Faktoren am Set, die ihn echt eingeschüchtert haben. Ja, so, der Cecil Parker ist noch dabei, den könnte man schon auch kennen. Ne? So, der war im Original von The Lady Vanishes dabei und so, der hat ein paar größere Sachen gemacht. Und dann gibt's noch einen, Danny Green, der hier so den Dummen in der Truppe spielt, für den Peter Sellers ursprünglich angefragt war. Mhm. Aber das ist dann physisch auch ein sehr großer Typ, so deswegen, das passt schon besser.
Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wer die Truppe in dem... Ich kann mich nur noch an Tom Hanks erinnern. Ich weiß gar nicht, wer den Rest der Bande spielt.
Ich weiß auch nicht mehr, ob das überhaupt so 1:1 übernommen wurde oder so. Ich habe wirklich das meiste vergessen von diesem Conan-Remake. Wie geht's euch
da? Weißt du auch? Ganz wenig noch.
Ja.
Also irgendwie sitzen sie gefühlt die ganze Zeit im Keller, hören Musik und schmieden Pläne und die werden auch irgendwann umgesetzt, aber so unspektakulär, dass ich mich da auch gar nicht mehr dran erinnern kann. Also meiner Meinung nach ist das irgendwie so ein Kammerspiel.
Gut, wir wollen mal nicht
kommen. Wobei, hier ist es schon auch so, ne? Also ein Großteil der Handlung, wirklich absoluter Großteil, spielt in dem Zimmer oder auf dem Dach oder ums Haus herum. Also so, die sind
halt
wirklich,
rumgraben und so, ja.
Die sind da wirklich nur rund um das Haus. Da spielt schon auch eine große Rolle dabei, dass die direkt an so einer Eisenbahnbrücke wohnen, wo halt immer ein Zug vorbeifährt. Ja, das ist super kurzweilig, das Ding. Und ich finde, echt sehenswert. Jetzt nochmal zurück zu Herbert Lom, weil der trägt hier in jeder Szene eigentlich unentwegt, trägt er so einen schwarzen Hut. Mhm. Und das hat der für sich so entschieden, das zu machen, weil der hatte drunter eine Glatze aktuell, weil der gerade The King and I gespielt hat auf der Bühne, parallel.
Mhm.
Und das ist ja das Stück, was Jules Brünner auch bekannt gemacht hat.
Ja, ja. Anna und der König hieß, glaube ich, in Deutsch.
Und das war ja dann schlussendlich auch die Rolle, für die er 57 einen Oscar bekommen hat. Und das fand ich insofern nur witzig, dass Herbert Lommetz hier parallel die Rolle gespielt hat, die Yul Brynner eigentlich gespielt und bekannt gemacht hat, weil ich ja neulich auch hier die glorreichen Sieben wieder hatte. Deswegen, also,
dann war so ein krasser Klatzendruck, also dass man quasi aussehen musste wie Yul Brynner oder hat die Figur an sich
die
eine
Figur,
Klatze?
Ja, ich glaube, das war aufgrund der
Figur. Und dann hat Yul Brynner sich die Haare nie wieder wachsen lassen?
Ich weiß gar nicht, ob der damit
ankennt. Oder war es einfach
aufgrund der Rolle sich die Haare abrasiert
hat. Bei Westworld hat er ja Haare, aber weiß ich auch nicht, ob das eine Perücke oder ob das seine eigene, da habe ich nie drüber nachgedacht.
Nur mit Glatze, ne?
Ich auch.
Hat er bei Westworld Haare, wirklich? Das habe ich gar nicht in Erinnerung.
Oder hat er einen Hut auf und ich stelle mir noch vor, dass er Haare
hat. Ich kenne ihn nur mit Glatze. Ich kann mir vorstellen, dass der Cowboy-Hut dich da vielleicht irritiert hat. Dass er dir vorgestellt hat, dass er darunter eine Mähne hat.
Ja.
Nee, ich kenne ihn nur mit Glatze.
Ja, aber ich weiß, dass Yul Brynner, weil ich mir so ein Interview mit ihm neulich angeguckt und da hat er schon auch erzählt, er hat halt mit der Rolle angefangen, da großen Erfolg gehabt, dann wurde es ja irgendwann verfilmt und dafür dann einen Oscar bekommen und dann hat er eben später das Ding auch nochmal auf der Bühne gespielt. Also das war schon was ihn wohl verfolgt hat oder was er immer wieder gespielt hat.
Mhm. Hast du ein Foto mit Haaren gefunden, Tino?
Ja, hab ich, aber nicht Westworld, sondern vor der König und ich.
Okay.
Anna und der König.
Ja, dann kann es schon sein, dass er sich dafür die Haare abrasiert hat. Ich weiß es nicht tatsächlich.
Hier steht auch überall kahlköpfig. Also das ist ja da kann man ja nochmal ein Special zu machen, was mit seinen Haaren los
ist. Ja, gut.
Ja, ist ja auch so, also was die Hollywood-Geschichte angeht, ist er ja schon der markanteste.
Ja. Ja, für die Titelrolle des Musicals, also er hat es auch 5 Jahre am Broadway gespielt, dafür hat er sich eine Glatze rasieren lassen.
Mhm.
Und dann wurde die Glatze zum Markenzeichen. Also ich glaube, Teddy Zeveles, der sah ja wirklich aus wie ein Glatzkopf.
Stimmt.
Ja. Aber Jules Brynner sah halt schon immer sehr rasiert. Also er hat ja auch immer so geglänzt irgendwie.
Ja, total.
Also man merkt ja bei mir auch, dass ich keine Glatze habe, sondern die Haare abrasiere, weil ich sonst eine Halbglatze oder so hätte. Mhm. Aber bei Leuten oder auch Vin Diesel, also Rock sieht ja auch irgendwie komplett anders aus. Also manche Leute, da siehst du, da sieht die Glatze irgendwie anders aus als bei anderen Leuten.
Klar.
Finde ich. Ja. Deswegen, also Jules Brynner war halt immer so das, wo man so sagte, coole Glatze. Bei Teddy Tavallas dachte man immer, ja, charakteristische Glatze.
Okay.
Ja, aber du kennst sie auch nicht,
dass man
anders,
da so
wenn die dann
unterscheidet.
So, wenn die dann auf einmal mit Haaren auftauchen würden oder so sich die Haare wachsen lassen würden, selbst wenn das könnten irgendwie.
Ja, wie dieses Find Me Guilty, komisch, wo auch dann The Rock mal kurz Haare hat, wo man auch so denkt, so irgendwie sieht das strange aus.
Ja, genau, lass mal.
Ja.
Stimmt schon. Und Bruce Willis in den Filmen, wo er dann Haare hat, das sah auch immer seltsam aus.
Ja.
Stimmt. Ja, sieht halt immer sofort auch nach einer Perücke
total
aus bei ihm,
ne?
Ja.
Und er sieht halt unfassbar charismatisch aus, auch mit der Glatze und so.
Hm.
Ja. Okay. Alright. Einen Fact habe ich noch, den fand ich so geil, Alter. Weil die machen ja, also es geht ja in diesem Film schlussendlich um diesen einen Raub, den die machen wollen und der Trick, wofür sie eben die Oma brauchen. Ne? Das will ich jetzt nicht im Detail aufdröseln, weil ich glaube, da würde ein bisschen was spoilern.
Mhm.
Das Geile ist nur, dass aufgrund dieses Tricks, den die da anwenden, oder halt diesen Überfall, den die da machen, ist dieser Film auf der Liste der verbotenen Filme in englischen Gefängnissen gelandet. Weil es halt tatsächlich eine Truppe gab, die im Gefängnis den Film gesehen hat.
Oh,
dann sind sie rausgekommen. Die haben es umgesetzt.
Oh, haben es sogar umgesetzt.
Ja. Und deswegen ist der Film dann auf der Liste gelandet, die nicht mehr geguckt werden dürfen.
Nachahmungstäter durch Filme wird immer abgestritten, dass es das gibt, aber...
Ja, aber dann haben die sich im Knast gedacht, ey, das ist eine geile Masche, das machen wir auch.
Die dann so...
Lightning has just struck my brain.
Und das auch genau in dem Dialekt, ja.
Ja, genau, das passt. Da passt der Bob Hoskins gut rein.
The Lady Killers. Also ich hatte Spaß. Das ist,
ist eine Empfehlung.
Ja, ist eine Empfehlung. Mhm. Ich mochte den und war dann so ein bisschen überrascht, weil dann doch, also in der Kritik, Alter, der wird übelst gefeiert. Der ist also auch auf der Schneider-Liste und auf sämtlichen anderen Listen und so. Also ich hatte nicht auf dem Schirm, dass der so hoch im Kurs ist bei der Kritik.
Kann halt sein, dass das wahrscheinlich fast eine oder die erste schwarze Komödie war, weil sonst gibt's ja das Einzige, was auch noch so gehandelt wird, ist ja dieses Arsen und Spitzenhäubchen und der ist ja auch deutlich später und ich finde die auch ungefähr ähnlich.
Aber gerade aus England gibt's doch viele schwarze Komödien.
Aber so früh schon, weil auch was du gesagt hast, bei diesem Arsen und Spitzenhäubchen denke ich halt auch manchmal, okay, das war jetzt wahrscheinlich witzig, aber man muss dabei gewesen sein oder halt wirklich verstehen, was da jetzt so los ist.
Also gerade hier The Green Man, jetzt aus dem gleichen Jahr, ne? Aber da spielt Alistair Sim halt einfach einen Auftragskiller.
Oder vielleicht ging das da gerade so los, Zweite Weltkrieg vorbei, jetzt durfte wieder gelacht werden oder auch mal über schlimme Dinge gelacht werden. Also kann schon sein, dass das deshalb so eine exponierte Haltung hat.
Ja, also wenn man an schwarzen Humor denkt, da ist ja England schon ganz vorne.
Auf jeden Fall. So. Das erste Land wahrscheinlich, was einem da
einfällt. Und dann halt noch diese Ansammlung von Schauspielern, die ja noch teilweise Durchbruch hatten, teilweise schon etabliert waren. Also da kommen wahrscheinlich viele Faktoren zusammen. Weil ich glaube auch, dass der diese Wahrnehmung oder diese hohen Wertungen erst im Laufe der Jahrzehnte danach entstanden sind.
Das, ja, das weiß ich eben nicht, aber das kann ich mir gut vorstellen.
Ja.
Weil der halt rückwirkend dann irgendwie so Maßstäbe gesetzt hat, ne? Oder eben.
Und der auch aus heutiger Sicht immer noch fast, oder zumindest schnell wirkt. Also der wirkt halt nicht betulich oder so. Also der war schon, vom Tempo war das schon erstaunlich, dass da wenig so rumgeplänkel ist.
Ja, hat so ein bisschen was von so einer Screwball-Komödie, so ein bisschen.
Total.
Vom Tempo. Ja. Cool. Ja, ich hab Bock, mehr als mir das Remake nochmal anzugucken.
Ja.
Dann verrate ich mal was zu den Zahlen. Die sind, wie gesagt, sehr ordentlich. 7,7 gibt's auf IMDb. Metascore ist bei 91. Das bei ganzen 7 Reviews, also auch nicht.
Alles unter 100 ist Schrott, nachdem wir Sweet Smell of Success hier besprochen haben.
Ist doch klar, da sind jetzt die Ansprüche. Ja, auf Rotten Tomatoes gibt es allerdings eine 100%ige Empfehlung von der Kritik, weil da ist er bei 8,7. Publikum bei 4,1, Letterboxd 3,7. Das ist also alles sehr ordentlich.
Feiner Stoff.
So, und jetzt darf Guess vorlegen.
Ja, jetzt muss ich irgendwie mal, jetzt kann ich mir nicht so viele Fehlschritte hier leisten. Deswegen sollte eine Punktlandung her. 7,5.
Ich sag 8.
7,5 ist richtig.
Oh, shit.
Ach.
Jetzt hat Guess das nochmal spannend gemacht hier, weil...
Jetzt bin ich mal gespannt.
Guess hat 2,5 miese. Tino hat 2 miese. Ja, 4 mal 0,5. Ey, stark. Und ich habe auch 2 miese.
Du hast auch 2 miese.
Ja.
Das heißt, Tino landet im Lostopf.
Richtig.
Juhu. Glückwunsch.
Ja, vielen Dank.
Wir haben einen Sieger für dieses Jahr. Vielleicht wirst du ja nochmal von uns zur Weihnachtszeit belohnt, wenn wir da aus dem Lostopf was rausziehen.
Kann ich auch für den Rest des Jahres einfach alle weiteren Sendungen verhindern.
Das kannst du auch machen. Oder weißt du, wie du die Chance steigerst? Du kommst einfach jede Woche vorbei.
Kann ich auch mal.
Weil dann bist du natürlich 52 Mal im Lostopf. Das würde auch noch.
Ja, gehen. Stimmt.
Darf also ich dann auch selber ziehen?
Man kann mehrfach
darf...
vertreten sein, ja.
Ja, genau.
Ach stimmt, man kann ja wirklich sehr mehrfach vertreten.
Ja, tatsächlich, ja.
Ja.
Da haben wir auch ein paar Kandidaten, aber 2 war das Maximum letztes Jahr, oder? Also 2 Kandidaten waren dann 2-mal drin.
Ja.
Schauen wir mal, ich denke mal, das war lustig genug, dass wir auf jeden Fall nochmal zusammenfinden werden, oder?
Ja, gerne.
In Zukunft, war ein schönes Ding.
Ja.
Wir bedanken uns dann für deinen Besuch.
Ebenfalls, danke, dass ich da sein durfte.
Ja, sehr gerne. Willst du nochmal die Werbetrommel rühren, wo du unterwegs bist und wo man dich hören kann?
Auf Spotify.
Einfach Tino Hahn auf Spotify eingeben.
Oder falls ihr da nichts findet, gebt einfach mal Genre Geschehen ein im Podcatcher eurer Wahl.
Genre Geschehen, unbedingt reinhören. Kino Plus und so weiter und so fort. Nebenbei macht er noch andere Formate, Pokert und was es nicht so alles gibt.
Ja, Poker bin ich aber echt schlecht, habe ich wieder gemerkt.
Ja, ich auch.
Ja, da lasse ich mir keine, das sagst du nicht nochmal, da gehe ich natürlich mit, ich lasse mich leicht provozieren.
Ach, okay. Ja, das musste ich mal von Guest coachen lassen, der macht das halbwegs gut, habe ich mir sagen lassen.
Halbwegs gut. Ja, ein bisschen. Ein bisschen nebenbei.
Ah.
Aber ja.
Ja, ich bin halt immer zu ungeduldig, weil ich so denke, es wäre auch viel spannender, wenn das jetzt funktionieren würde. Also eher so auf den bleibenden Moment drauf abziehen, als wirklich aufs Gewinnen, und das funktioniert natürlich nicht.
Also Ungeduld ist so ziemlich das Schlimmste, was du auf jeden Fall beim Poker
an
den Tag legen könntest an Eigenschaften.
Ja.
Das ist auf jeden Fall nicht förderlich.
Ja.
Ziemliches Geduldsspiel. Aber es ist ein gutes Spiel, um Podcasts zu hören. Da kann man, da wird einem die Wartezeit ein bisschen verkürzt.
Okay. Ja, Genre Geschehen, Kino Plus, Tino Hahn auf jeden Fall mal suchen und folgen, und könnt ihr mal noch bei Letterboxd finden.
Letterboxd folgen, das wäre mir am zweitwichtigsten Pool.
Ja, siehst du.
Podcast im Misskredit gebracht. Podcast hören natürlich am wichtigsten, aber dann Letterboxd wäre mir auch lieb.
Gleich danach. Okay. Es geht auch parallel. Ihr könnt ihn auch Letterboxd folgen, während ihr den Podcast hört.
Ja, das eine schließt das andere nicht aus.
Und ihr müsst auch, nachdem ihr mit dem Podcast fertig seid, nicht wieder entfollowen. Bei Letterboxd könnt ihr ruhig permanent folgen.
Das geht.
Ja,
sehr schön.
Ja, wir für unseren Teil würden uns nochmal gerne bedanken bei den Supportern.
Unbedingt.
Bei Steady und Patreon. Vielen Dank fürs Unterstützen und fürs finanziell und fürs moralischen Supporten.
Ja, Alle, die das auch machen möchten, die finden alle Infos dazu im Linktree auf Social Media.
Ja.
Ja.
Jeden Dienstag und Freitag neue Folge, wisst ihr Bescheid. Für die Supporter gibt es Sonntag nochmal ein bisschen Bonus.
Mhm.
Und am Freitag gibt es die 150. Episode. Wir werden nicht die Banausen, wenn wir uns da nicht auch irgendwas Besonderes überlegt haben. Irgendwas, was so ein bisschen anders ist außerhalb der Reihe.
Mhm.
Seid gespannt.
Ja.
Danke nochmal an Tino.
Gerne.
In diesem Sinne,
sehen wir uns auch noch.
Tschüssi.
Peace. Tschüss.
Bewegt Bild Banausen.